Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Ich habe heute eine Gästin, auf die ich mich schon ganz lang gefreut habe. Und weil ich mich so arg gefreut habe, haben wir gesagt, machen wir heute gleich zwei Folgen. Ob das jetzt in einem Rutsch dann bei euch ankommt oder ob wir das noch schneiden, das weiß ich noch nicht so genau. Es sind auf jeden Fall zwei Themen, die alle Familien, die ich kenne, eigentlich sehr lange auf Trab halten. Magst du dich erstmal vorstellen, Katharina?
Ja, ich bin Katharina Spangler. Ich bin Autorin, Podcasterin und Lektorin. Eigentlich war ich mal nur Lektorin.
Du bist alles, du bist die eierlegende Wollmilchsau.
Ich musste mich letztens irgendwo vorstellen und da dachte ich so, was sage ich jetzt? Genau, aus dem Lektoratsdasein ist erwachsen, dass ich mit Michelle Jussi zusammen zwei Elternratgeber geschrieben habe. Mhm. Und dann war ich auch Autorin. Und dann haben wir rund um den ersten Elternratgeber, die Klügere gibt ab, haben wir unseren Podcast gestartet, den Mama-Fürsorge-Podcast, wo wir jeden Montag über alle Seiten der Mutterschaft sprechen, über die schönen und die anstrengenden. Und seit ja einiger Zeit bin ich jetzt auch noch Kinderbuchautorin und schreibe bei der UPS-Reihe mit. Also das sind Kinder- und Vorlesebücher mit einem kleinen Anteil an Ratgeber oder Gesprächsanregungen für Eltern zu den Themen, die besprochen werden im Buch.
Ja, finde ich mega schön. Und ich habe das Gefühl, du produzierst die ja, also Wahnsinn, ich mag nicht sagen wie am Fließband, weil ich weiß, das ist viel Arbeit, aber in einem Tempo, das mir ganz schwindelig wird. Immer wenn ich denke, jetzt, cool, habe ich eins gelesen.
Deswegen bin ich vorwiegend Autorin im Moment, ja, weil ich nicht mehr so viele Lektoratsaufträge annehme aktuell. Aber das ist ja, also ist ja auch schön so.
Lektorierst du dann deine eigenen Bücher? Nein.
Nee, das geht nicht.
Nee, oder? Das kann man nicht machen.
Nee, ich habe eine Lektorin, die meine Obstbücher lektoriert. Man ist so betriebsblind, man kann die auch nicht korrigieren, also nur die Rechtschreibung. Mhm. Man braucht da jemanden, der von außen drauf schaut, weil Katastrophe ist, kann man nicht selber machen.
Ja, dachte ich mir auch. Das finde ich witzig, werde ich meiner Tochter sagen, die auch gerade anfängt zu schreiben und die fuchsteufelswild wird, weil sie immer so viele Fehler reinhaut. Also ich muss dazu sagen, sie diktiert das aufs Tablet. Also das Tablet haut auch die Fehler rein. Und der habe ich auch gestern versucht zu erklären, dass es einfach auch bei großen Schriftstellerinnen halt so ist, dass die auch Fehler übersehen, egal wie gut die sind, dass immer jemand von außen drüber lesen muss. Also jetzt habe ich meine Bestätigung von einer echten Lektorin, das werde ich dann nachher nochmal erzählen. wir haben gesagt, oder ich hab mir ausgesucht, wir fangen an mit dem Thema Kindergeburtstag. Deswegen habe ich dich auch nochmal angequatscht, weil du so einen schönen Post drüber gemacht hast, irgendwie auf Instagram. Ich weiß gar nicht mehr so wie, irgendwas in der Art wie, ich freue mich ja so auf den Kindergeburtstag.
ja, ich habe gestern auf Insta gelesen, wo die Mama halt Bilder geteilt hat und meinte, ich liebe Kindergeburtstage und ich bin echt das Gegenteil.
Die Julia Knörnschild, gell?
Genau.
Glaube ich, war das. Ja, das habe ich auch gesehen, dieses ganz magische. Und ich habe immer darauf gewartet, dass noch so ein Haha kommt. Und sie dann sagt, ich hasse Kindergeburtstage, aber nee. Das fand ich auch sehr beeindruckend, wobei in der Theorie liebe ich Kindergeburtstage auch. Und das ist wie Hochzeiten oder so, diese Vorstellung, was man da alles Tolles machen kann und wie schön das dann wird und alles so magisch und die Kinderaugen strahlen. Aber das ist ja wie an Weihnachten. Also das mag schon sein, dass die Kinderaugen dann strahlen, aber ganz oft weinen die Kinderaugen halt auch und der Kindermund schreit und ist enttäuscht vielleicht auch. Und du hast ja auch das Ups, ich habe Geburtstag Buch vor kurzem erst rausgebracht. Wo siehst du das? Also wie siehst du das denn? Was ist denn so, was sind die größten Fallen vielleicht an so Kindergeburtstagen für uns Eltern? Also ist es die Erwartungshaltung, weil ich schon gesagt habe, das muss alles so toll sein und dann sind wir enttäuscht, wenn es anders ist.
Ja, ich glaube schon, dass es ist, dass Erwartungen und Realität aufeinander prallen. Bei uns und bei den Kindern. Wie du sagst, wie auch an Weihnachten. Ne? Ich mag das eigentlich, aber es ist für mich oft auch Stress. Ich arbeite dran die letzten Jahre, seit wir Kinder haben, dass es das nicht so ist. Und auch bei den Geburtstagen ist es so. Wir erwarten, wenn wir was vorbereiten für eine Geburtstagsparty, dass das alles super klappt. Aber wenn man dann, wie ich mal, so eine Schatzsuche macht und dann drei Kinder halt null Bock haben und währenddessen das Wohnzimmer zerlegen und Und du aber mit den anderen das machen musst, die sich ja voll darauf gefreut haben und auch super gern mitmachen und dabei sind, das ist echt ein Spagat gewesen. Mhm. Und bei den Kindern ist ja auch so. Also die fiebern ja oft ewig lang diesem Kindergeburtstag entgegen, dem Geburtstag generell, den Geschenken, aber auch dann der Party mit den Freunden. Und wenn dann was nicht so ist, weil sie sich das einfach anders vorgestellt haben, das können so Kleinigkeiten sein, ne? Dass sie sich überlegt haben im Indoor-Spielplatz, dass erstmal alle sich treffen und dann wird losgespielt. Aber die kommen und sehen die Hüpfburg und sind weg.
Sind alle weg,
Und dann ist die Stimmung schon schlecht. Oder es ist ein Geschwisterkind dabei, das dann irgendwie nicht weiß, was es machen soll und dann gibt es Streit oder es gibt so viele Sachen. Und also diese wahnsinnige Erwartungshaltung, das ist halt eine hohe Fallhöhe dann. Und das hat mich auch dazu bewogen, dieses Thema anzugehen, weil oft werde ich gefragt, ja, Kindergeburtstag ist was Cooles, das ist doch kein Problem. Warum muss man da ein Buch schreiben? Und ich denke schon, man kann
das waren aber kinderlose Menschen, oder? Oder Leute mit Babys. So.
Ja, aber man kann das Erwartungsmanagement da so ein bisschen anpassen. Ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen, weil ich bei einem der beiden Kinder am ersten Geburtstag einfach vergessen habe, Fotos zu machen vor lauter Aufregung. Und habe da ewig mit mir gehadert, so jetzt haben wir gar keine Fotos von diesem Tag oder nur so zwei verwackelte von der Oma oder so.
Ja.
Und habe mir da ewig so einen Druck gemacht und versuche jetzt immer das für alle möglichst einfach zu gestalten. Ja.
Ja, das finde ich eine ganz schlaue Herangehensweise. Also ich muss auch sagen, ich habe mich so learning by doing oder learning by fucking paying, muss man eher sagen. Also ich weiß, bei meinem ersten Kind habe ich angefangen und das hat er sich leider auch gemerkt, deswegen muss ich das nach wie vor so durchziehen. Ich glaube, den habe ich mit zwei schon gefragt, was er sich denn für einen Kuchen wünscht zum Geburtstag, anstatt einfach irgendeinen zu machen mit Smarties drauf, den er eh gegessen hätte. Und er hat dann irgendwie gesagt, den Heppo von Bob der Baumeister. Frage nicht, wie ich, also, oh Gott, und ich erinnere mich jetzt noch, und ich war da alleinerziehend noch, habe also ihn quasi ins Bett gebracht, ich glaube an dem Abend vom Geburtstag bis um 10 oder so, weil der einfach nicht einschlafen konnte, und habe dann in der Nacht noch versucht, so einen blöden Heppo von Bob der Baumeister zu backen. Zum Glück gab es damals noch keine 3D-Kuchen, also ich habe das irgendwie in 2D quasi in den 3D dann und irgendwie nur noch zugeschnitten und versucht blau zu glasieren, aber es war eine Katastrophe. Mit zwei war er noch sehr gnädig und hat gesagt, er findet den toll. Ich erinnere mich aber auch noch an den Geburtstag, ich glaube, das war der 8. oder so, als dann die Harry-Potter-Phase war. Da habe ich auch wie jedes Jahr gefragt, was wünschst du dir für einen Kuchen? Und er hat gesagt, Mama, ich wünsche mir die Gründe von Hogwarts mit der peitschenden Weide. Und in der peitschenden Weide soll das fliegende Auto von den Weasleys hängen.
Da wäre ich dann gegangen.
Genau, da bin ich dann auch erstmal nach nebenan gegangen. Ich habe mir gedacht, scheiße, was soll ich jetzt machen? Und dann hat er aber kurz drauf umgeschwenkt und hat gesagt, nee, er wünscht sich irgendwie, ich glaube, einen Dinosaurierkuchen oder so. Und da hatte ich tatsächlich dann was ich... In petto hatte, was einfach war. Aber also allein das, was ich jedes Jahr mir Nächte um die Ohren gehauen habe, was ich geflucht und geweint habe, nur weil ich es nicht geschafft habe, den Kindern zu sagen, es tut mir furchtbar leid, aber ich kann weder die peitschende Weide noch einen Mosasaurus-Kuchen machen. Ich kann vielleicht ein Piratenschiff mit Smarties oder so, wo ich ein paar so Mana-Kekse noch draufklebe. Also nein, ich kriege keine Werbung, aber ihr dürft mir gerne welche schicken. Und ich habe das einfach nicht hinbekommen. Oder wenn ich mal ganz vorsichtig gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dann hat mein Kind halt gesagt, das ist gar kein Problem, Mama, ich helfe dir
auch. Dann wird es bestimmt gut.
Ja, dann wird es bestimmt gut, ja.
In meinem Buch ist es ja auch so, die Anna, die will unbedingt den Regenbogenkuchen. Und also ihr Papa hat am gleichen Tag Geburtstag wie sie. Und okay, das ist ein bisschen schwierig. Dann macht die Mama das schon mal für einen Erwachsenengeburtstag. Da klappt es und bei ihr klappt es dann gar nicht, weil die Lebensmittelfarbe nicht da ist für diesen Regenbogenkuchen. Und dann wird der matschig. Und so am Schluss wird es halt so ein Kuchen-Matsche-Schokokuchen essen. Und alle haben trotzdem Spaß. Aber es sind eben auch so Dinge, die man immer mal wieder kommunizieren muss. Ne? Sie will halt viel mehr Kinder einladen, als geht, auch finanziell. Wo ich finde, man muss so ein bisschen auch auf sich achten und kommunizieren, weil einige Kindergeburtstage arten ja aus.
Total.
Ja. Also das auf Social Media sowieso, das sind ja fast kleine Hochzeiten. Also ich habe Kindergeburtstage da gesehen, die sind krasser gewesen als unsere Hochzeit, die muss ich fairerweise sagen, nicht sehr riesig war, weil ich im 8. Monat schwanger war. Aber dieser Erwartungsdruck, dass das alles so toll ist und dann wird immer noch werden Bilder überall geteilt, was für ein Megakuchen man schafft. Ne? Ja. Ich schaffe nur so einen Rührkuchen.
Und die sind die leckersten.
Jetzt aber da sind meine Kinder sehr zufrieden damit.
Ja.
Da habe ich Glück. Aber auch was die Geschenkemenge angeht, was die Partys angeht, was man alles machen kann und die Mitgebseltüten. Und das wird ja immer wieder diskutiert.
Ja, dass das man wird da aber einfach, mehr gefüllt. Ja.
Ja, dass man mit den Kindern, wie bei mir im Buch auch, Annas Mama sagt, du, wir haben nicht das Geld, um da jetzt in den Indoor-Spielplatz zu gehen oder so. Ja. Was ja für mich eine mega gute Alternative ist, weil ich, da ist zwar laut und furchtbar für mich, aber ich habe das nicht daheim und die können sich austoben. Mhm. Ich habe ja zwei Jungs und ich weiß es nicht immer geschlechtsspezifisch, aber wenn da nur 8 Jungs zusammen, das wird laut
und das kann und wild. Laut sein, ich erinnere mich, ja.
Genau. Und aber das ist halt auch teuer.
Ja.
Na so, und das kann ja auch nicht jeder leisten. Und nicht jeder hat die Kapazitäten, eine riesen Schnitzeljagd zu machen. Und dann, ich denke immer an meine Kindergeburtstage, die ich sehr geliebt habe und für die Mama sicher auch anstrengend waren, aber keine Hochzeit waren und kein finanzieller Riesenaufwand. Wir haben halt Schokoladeschneiden gemacht und
Würstel schnappen.
Ein bisschen was gebastelt. Da kann ich jetzt meine nicht hinterm Ofen vorlocken mit, aber das war mein Ding und ich habe super gute Erinnerungen. Und das so ein bisschen down zu graden und das auch zu kommunizieren und einfach darüber zu sprechen. Weil das machen wir Eltern ja dann alles mit uns aus und haben dann schlechtes Gewissen oder einen riesen Stress. Man soll das ja nicht alles aufs Kind abladen, aber man kann ja ruhig sagen, Mensch, unsere Wohnung ist so klein, wir können einfach nicht 8 Kinder zum 8. Geburtstag einladen. Ja. Weil das ist nicht, die Kapazitäten sind nicht da, erklären, warum so ist und dann versuchen, Kompromisse zu finden, ne? wenn es nicht anders geht. Damit eben da nicht so eine komische Erwartungshaltung bei allen entsteht.
Das finde ich auch. Und also ich finde es auch total wichtig, mit anderen Eltern drüber zu reden. Also echt auch vorurteilsfrei. Ich habe auch so das Gegenteil erlebt, dass ein Kind eben im Indoor-Spielplatz gefeiert hat. Und also es war ein total schöner Geburtstag anscheinend. Die Kinder waren alle voll happy. Ich kannte die Mama ganz gut. Es gab auch keinen Eklat. Die war auch zufrieden. Und dann hat quasi eine Mama von einem der eingeladenen Kinder sich in der Gruppe vor allem darüber quasi mokiert, ob denn jetzt niemand mehr zu Hause feiern kann. Ob denn immer so eine große Action sein muss, weil sie sich jetzt genötigt fühlt, dass für ihr Kind, also beziehungsweise ihr Kind hat das jetzt gesehen, dass das geht. Und jetzt muss sie das ja quasi auch machen, was ich auch verstehe. Aber das dann quasi der anderen Mama anzuhängen, zu sagen, hey, ist eine Frechheit, dass du jetzt im Indoor-Spielplatz feierst, weil jetzt weiß mein Kind, dass es sowas gibt und jetzt muss ich da vielleicht auch hin. Fand ich auch nicht okay, muss ich sagen. Also da gibt es schon auch oft so Animositäten und ich habe das Gefühl, auch oft so ein Wettrüsten in Sachen Kindergeburtstag, gell? Also dieses, jetzt waren die hatten den Clown, also ich weiß, wir hatten eine Zeit lang einen Clown, der war, ich glaube, 3 Jahre hintereinander da, weil meine Tochter den so toll fand und das ist ein Sozialpädagoge, der hier im Jugendzentrum arbeitet, deswegen ging der für mich, weil ich habe Angst vor Clowns, aber den kannte ich, da wusste ich, das ist der Toni, der kann kommen. Und da haben sich dann, und der war, klar war der nicht super günstig, aber für uns war es halt auch so, dass wir gesagt haben, aber der macht 2 Stunden Programm und wir haben dann nur noch 1 Stunde abzudecken, weil es eben echt auch sehr viele Kinder waren und unsere auch sehr wild sind allesamt. Haben wir gesagt, nee, das ist es uns wert. Aber da haben sich dann schon auch viele beflissen gefühlt, dann zu sagen, oh ja, dann brauchen wir aber auch was. Die hatten einen Clown. Und dann gab es irgendwie in der Nachbarschaft, also ich meine, das war für die Kinder mega. Die haben im Sommer gefeiert und die hatten dann so eine Hüpfburg.
Habe ich auch schon gesehen,
Und das waren der Garten ist genauso klein wie unser. Also im Endeffekt war der ganze Garten voll mit Hüpfburg. Und dann haben die halt die Kinder von der Terrasse so quasi reingeschmissen. Und die haben das geliebt und es war total toll. Aber ich habe dann auch gedacht, boah, krass. Also es wird immer größer. Die nächsten sind dann irgendwie, wir wohnen ja hier im Speckgürtel von München. Da gibt es dann Kindergeburtstage in der Allianz Arena. Ich habe das überhaupt nicht verstanden und gesagt, was machen die denn da? Ja, die kriegen eine Besichtigung und dann dürfen die auf den Plätzen sitzen, wo die Spieler vom FC Bayern, also unten auf der Bank halt, wo ja eigentlich keiner von den Spielern sitzen will, weil die Guten sind ja eigentlich auf dem Feld, da dürfen die dann mal sitzen und dann gibt es da, keine Ahnung, zwischendurch vielleicht mal Hotdogs oder ich weiß es nicht. Also im Endeffekt habe ich so verstanden, dass sie da so durch dieses riesen Stadion, durch diese riesen Arena irgendwie laufen und kriegen eine Führung, was jetzt für Kinder ja meistens nicht so spannend ist.
Mir fallen gerade spontan 1-2 Kinder ein, die wir hätten den Megatag. Ja, also man muss halt gucken, was passt fürs Kind und es ist super schwierig da, ne? Klar, wir lagern das auch oft aus, weil es für mich einfacher ist. Und das ist natürlich auch ein Privileg, das zu können. Aber das gönne ich mir dann, weil ich sonst diesen Tag irgendwie schwer.
Ja, vor allem, wenn du mehr als ein Kind hast, finde ich, oder? Also wenn du mehr als einen Kindergeburtstag pro Jahr hast, finde ich, ist das echt, wir müssen ja auch noch arbeiten und sonst irgendwie leben. Und ich finde, Kindergeburtstag ist schon eine Hausnummer.
Ja, also für andere, wie gesagt, ich habe auch andere, die lieben das, die freuen sich da schon ewig drauf, die bereiten wahnsinnig viel vor und gehen da drin auf. Und ja, das würde ich mir für mich auch wünschen, dann wäre es einfacher. Aber ja, ich habe mir da halt trotzdem auch mal einen Stress gemacht. Ich möchte es ja auch schön machen für meine Kinder. Ich möchte da ja auch Erinnerungen schaffen, gerade weil ich so schöne Erinnerungen habe. Aber das ist schon ein bisschen schwierig. Und daneben hat man dann noch ein Kind, das total hibbelig ist, vielleicht, das super aufgeregt ist und dann vielleicht auch einfach überwältigt, weil das ja sozial schon... Ja. Wenn man da, keine Ahnung, 7 Gäste hat und da so ein bisschen mitschwingt und schaut, dass es allen gut geht, wenn man so ein bisschen ist wie ich, dann ist es auch, also ich feiere auch meinen eigenen Geburtstag nicht so gern, dann ist es ja auch sozial total anstrengend. Dann sind da noch Geschenke, packt man die vor den anderen aus oder nach den anderen. Auch da finde ich, es wird immer mehr, immer größer. Die Geschenke, die da kommen, das ist einfach, ich habe das total unterschätzt. Ich war Babysitterin, so in meiner Schulzeit. Und da habe ich bei unseren Nachbarn Baby gesittet und die hatten Zwillinge. Und die hatten mich manchmal dann einfach dazugeholt bei Kindergeburtstagen als zweite Aufsichtsperson.
Ach, das war, dass auch
noch jemand
schlau
da ist. Und das, und da dachte ich mir, ja, naja, so ein Kindergeburtstag. Aber da habe ich schon ein bisschen gemerkt, so einfach ist es nicht.
Nee, das
da war
schon
ich noch jung und voller Elan.
Und du hast deine Nächte durchgeschlafen und du hast abends niemanden ins Bett begleitet, außer dir selber.
Und ich musste arbeiten parallel, genau. Ja. Und dann merke ich jetzt Jahr für Jahr, dass das eigentlich, dass ich so da gar keinen Bock so richtig drauf habe. Und die Kinder wollen aber natürlich und die sollen auch. Ich finde, das gehört schon dazu, auch zu feiern, wenn man das möchte. Und aus diesem Gefühlschaos heraus ist dieses Buch entstanden und da steckt so ganz viel auch von mir drin als Kind, von mir als Erwachsene, von unserer Familie, was bei uns eben immer wieder rund um Geburtstage eine Diskussion ist. Auch wenn man sich Sachen wünscht, die man sich, die sich kein Mensch leisten kann oder na, also wie gehe ich damit um? Da habe ich auch dann Gesprächsanregungen für Eltern, dass man halt schon vorher mal fragt und schaut, ob Wünsche bestehen bleiben für eine lange Zeit, ne? Dass es wirklich Herzenswünsche sind und solche Geschichten. Aber dass man einfach darüber spricht, wie es einem damit geht. Und meine Kinder wissen auch, dass ich das einfach anstrengend finde, dass ich das schon gern mache, aber dass das nicht mein Lieblingstag im Jahr ist. Und das ist okay, ne? Weil ich mache es für sie dann ja trotzdem und wir machen es eben so, dass es für uns alle taugt.
Das finde ich schön. Also wobei ich auch sagen muss, meine Kinder... also vorher sagen sie das nicht und sie wünschen sich unbedingt zu feiern, aber hinterher sagen, also vielleicht nicht in genau den Worten, dass sie sagen, puh, das war jetzt aber anstrengend für mich, jetzt bin ich K.O. Die dann aber schon, also gerade die Kleine, die oft sagt, ja, also das und das fand ich total blöd und deswegen musste ich dann da auch so weinen und deswegen wollte ich da, also die will dann zum Beispiel nicht mit auf die Fotos oder so, was für mich total schlimm ist, weil ich mir denke, aber ich hätte doch gerne eine Erinnerung und du vielleicht auch später, wenn du groß bist. Andererseits will ich sie natürlich auch nicht zwingen und es hilft mir auch nichts, wenn ich dann so ein bockiges Kind auf dem Bild sitzen habe, das dann so entweder weint oder die Arme vor der Brust verschränkt oder eigentlich wegguckt. Also das möchte ich auch nicht. Aber die sagt es dann schon hinterher, also dass manche Sachen doof waren und die haben alle sehr hohe Ansprüche an diese Geburtstagsfeiern. Ja. Die kannst du gar nicht erfüllen. Also das muss ich mir auch immer klar machen, auch vielleicht von mir selber als Kind. Wobei ich auch sagen muss, das war schon eine Zeit, in der hat man halt einfach, ja, da waren halt Geburtstagsfeiern so, wie sie waren und die waren klein und unkompliziert und es war total schön. Aber trotzdem hat man sich ja vielleicht noch, ich habe immer gedacht, ich kriege vielleicht doch meinen Pony zum Geburtstag und dazu. Also ich warte heute noch, Mama, wenn du zuhörst. Ich hätte immer noch einen Isländer, immer noch. Aber das ist schon so, dass ich sage, ich finde es auch gut, mit ihnen drüber zu reden. Ja, klar darf man sich Sachen wünschen und klar darf man, also wünschen kannst du dir alles, aber das heißt halt nicht, dass ich und der Papa das erfüllen können und selbst wenn wir das Geld hätten, dass es vielleicht trotzdem nicht passt mit der Wohnung, mit dem Platz oder wie auch immer oder gerade wenn es um Tiere geht, dass wir uns vielleicht nicht drum kümmern können. Also ich finde das super, um das zu besprechen mit den Kindern, dass es einfach Dinge gibt, die man nicht haben kann oder die man im Moment nicht haben kann. Ich will denen auch nicht sagen, ha, das erreichst du nie oder das kannst du nie haben, das stimmt ja nicht. Aber im Moment geht es halt vielleicht nicht. Und vielleicht kann ich mir das die Allianz Arena nicht leisten. Das kostet nämlich irgendwie 250 Euro, Freunde. Und das war, glaube ich, der Preis von vor 4 Jahren. Also wahrscheinlich zahlt man jetzt 500, ich weiß es nicht. Aber trotzdem können wir uns eine schöne Zeit machen, auf jeden Fall. Und was ich auch krass finde, immer so, also oft ist das Geburtstagskind ja, wie du schon sagst, total überfordert und das resultiert ja auch oft darin, dass es sich da manchmal benimmt wie die Axt im Wald. Also dass es ganz Gemeines zu den anderen, dass es dann sagt, oh, du kannst es gleich, dich lasse ich jetzt abholen oder was weiß ich, oder du kriegst keinen Kuchen, ich mag dich nicht mehr. Oder eben viel weint und schreit. Da ist es ja schon noch so, dass wir echt viel begleiten müssen. Mhm. Und gleichzeitig auch so diese Gastgeberrolle haben, die wir als Erwachsene gewohnt sind, finde ich. Da musste ich mir erst über die Jahre ganz doll antrainieren, dass ich mir echt gesagt habe, ja, was ist Geburtstag? Und ich finde, am Geburtstag ist Geburtstagskind die Nummer eins. Zum Beispiel auch so Sachen wie, nee, also das kriegt auch zuerst, das darf sich das Stück Kuchen aussuchen. Wenn das Stück Kuchen ist, wo die einzige Marzipanrose drauf ist, dann kriegt das halt das Geburtstagskind und nicht der Nachbar aus Höflichkeit, so wie man das sonst machen würde als Erwachsener. Oder? Also, ich muss jetzt kurz meine Gedanken sortieren. Aber würdest du auch sagen, dass es eigentlich, so anstrengend wie es ist, halt schon auch eine gute Gelegenheit für uns Eltern und auch für die Kinder ist total viel zu lernen, voneinander und miteinander, oder?
Ja, ich habe auch für mich in der Zeit gelernt bei Kindergeburtstagen, dass ich mir manchmal mit nicht eigenen Kindern auch ein bisschen schwer tue. Also wenn da jetzt Spielkind da ist oder so, ist gar kein Problem, aber dann weiß ich immer gar nicht, mache ich das gut? Bin ich cool als Mama?
Bestimmt. Ich glaube, du bist eine richtig coole Mama.
Sehe ich die Bedürfnisse von allen? So, also ich habe da viel über mich gelernt, aber auch wie wir so miteinander funktionieren und auch Kinder lernen, mit Gefühlen umzugehen an so einem Tag. Die lernen vor allem, dass auch so richtig tolle Tage, auf die man sich lange freut, nicht immer nur toll dann sind. 100% den ganzen Tag, ne? Dass es auch okay ist, dass man an so einem Tag mal weint, wenn man überreizt ist oder wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Und in meinem Buch ist so, dass Anna am Abend dann auch mit ihrem Papa geht nochmal in die Badewanne, sie besprechen sich nochmal, sie schauen Bilder an dann von ihrer Geburt, um einfach nochmal runterzukommen. Also auch das lernen die Kinder an so einem Tag. Und das ist, wie du vorhin gesagt hast, danach sind die manchmal, müssen die selber erst auch verarbeiten, was war das für ein krasser Tag. Und nicht nur beim eigenen Geburtstag, auch mein Sohn war jetzt gestern gerade auf den Geburtstag eingeladen, der hat echt 1-2 Stunden gebraucht, um da wieder runterzukommen von diesem Erregungslevel. Ja, das war unglaublich. Und der Bruder war daheim und war langweilig, weil er halt nicht mit durfte. Und dann sind das ein Kind, das unbedingt spielen wollte, das andere sich unbedingt ausruhen wollte, aufeinander geprallt. Also, auch lernen, mit sowas umzugehen. Und wie gesagt, ich feiere heute noch nicht so wahnsinnig gern. Ich habe nächstes Jahr einen Runden und überlege schon die ganze Zeit, wie mache ich das, dass ich auch was davon habe.
Fährst du in Urlaub, oder?
Ja, das geht leider nicht, weil was auch im Buch vorkommt, meine Oma hat am gleichen Tag auch einen Runden. Also ich bin an Omas 50. geboren. Das heißt, ich werde 40 und Oma wird am gleichen Tag 90.
Ach mein Gott.
Also habe ich die gute Ausrede, dass ich zu Oma gehen kann an dem Tag, aber vielleicht soll ich ja trotzdem noch feiern. So. Aber das ist zum Beispiel, das habe ich auch ins Buch einfließen lassen, weil ich eben auch Erwachsenengeburtstage mit rannehmen wollte. Also der Papa von Anna wird eben, während sie 6 wird, 40. Und das findet sie halt total lahm, weil die hocken alle nur da, essen, trinken und unterhalten sich. Was ist denn das für ein lahmer Geburtstag? Und das an ihrem Geburtstag, weil der 40. da Vorrang hat und so, sind schon auch so meine Erfahrungen. Also meinen 20. habe ich halt beim 70. meiner Oma verbracht. So.
Oh Gott.
Und im Nachhinein bin ich total dankbar, dass ich sie so lange bei mir habe und dass wir diesen Geburtstag miteinander teilen. Aber ich sag mal so, mit 15, 20 fand ich es nicht immer so cool. Jetzt finde ich, ist das ein wahnsinniges Geschenk, dass wir auch hoffentlich diesen Tag gemeinsam feiern können. Ja. Aber dass auch das Geburtstag ja viel mehr ist als nur der eigene, sondern man muss ja auch ganz oft auf den Geburtstag von der Tante, der total nervig, langweilig für Kinder ist oder so. Ne? Also meine Kinder sagen, sie haben die coolste Tante der Welt, die ist die coolste Erwachsene, die es gibt, und das muss ich auch sagen.
Schön. Ich hoffe, die Tante hört zu.
Ja. Aber manchmal ist es ja auch dann langweilig, und auch das wird thematisiert in dem Buch, ne? Dass man einfach alles, was damit zu tun hat, warum sind runde Geburtstage eigentlich so besonders?
Ja.
Also Anna fragt in dem Buch, Sex ist ja wohl super besonders, sie kommt jetzt dann bald in die Schule, sie darf jetzt voll viel, und was man denn mit 40 Neues darf? Und ihr Papa sagt, nichts. Und sie sagt, warum feiern wir dann nicht meinen, der ist doch viel wichtiger. So. Ja?
Und ich finde, da hat sie halt voll recht. Oder?
Ja.
Also eigentlich voll bescheuert, dieses Komische mit den Nullern, und dann sage ich, ich habe kurz vor meinem 40. Geburtstag mein jüngstes Kind geboren, also 2 Monate vorher. Und ich hatte überhaupt keinen Bock, mit einem Neugeborenen eine große Feier zu machen, und habe dann gesagt, nee Leute, sorry, aber ich lade niemanden ein, ich trinke mit meinen Eltern Kaffee und mit meiner Familie und ansonsten brauche ich nichts. Und dann haben so viele Leute gesagt, ja, aber man wird doch nur einmal 40. Und ich habe mir gedacht, man wird jede Zahl nur einmal.
Nur einmal.
Also das ist so, was ist denn das für ein blödes Argument? Und wie die Anna da so toll gesagt hat in deinem Buch, man darf überhaupt nichts Neues. Also im Gegenteil, ich fand das, also ich musste mich damit erstmal selber eigentlich verkriechen und meine Wunden lecken, dass ich jetzt eine 4 vorne dran habe, weil mir das viel zu schnell ging. Und also ich hätte jetzt da, und ich finde, also ich mag an sich feiern, ja, schon, aber ich finde es auch anstrengend. Also ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Einerseits mag ich ein bisschen Action, andererseits mag ich auch meine Ruhe. Deswegen würde ich immer gerne eine Stunde feiern und dann sagen, ja, war cool, danke, dass ihr da wart, tschüss. Und könnt ihr bitte noch schnell aufräumen, ich gehe schon mal rauf, ich will meine Ruhe.
Ja, aber das ist ja auch noch so ein Thema, das ich im Buch habe, ne? Also ich habe die 40 machen wir jetzt auch, also 30 war cool, 40 ja. ist irgendwie so ein Einschnitt und das, glaube ich, geht ja. nicht nur mir so, sondern vielen in meinem Umfeld, die ja alle so mein Jahrgang sind, aber auch Kinder. Also Anna wird 6 ja. und älter werden ist natürlich cool und wichtig als Kind, aber dann muss man dann vielleicht auch in die Schule gehen.
Ja, ist auch gruselig.
Ne, also ist dieses sich aufs neue Lebensjahr freuen und älter werden schon cool für Kinder, aber manchmal auch ein bisschen beängstigend, weil damit vielleicht auch was einhergeht, auch Erwartungen, dass man jetzt mehr kann, mehr vernünftig wird, keine Ahnung, der Ernst des Lebens. Ne? Ja. Wie oft hat jetzt mein Kind, das eingeschult wurde, das gehört? Jetzt geht der Ernst des Lebens los und ich muss so.
Es gibt immer noch Leute, die das sagen. Gell? Das ist so furchtbar.
Ja, und also das ist ja auch was. Was macht das mit mir? Warum feiern wir älter werden und wie cool ist es, dass wir älter werden? Aber wie schwierig ist es manchmal? Ne? Und jetzt, ich meine, 40 wahrscheinlich anstrengender als 6 in dieser Hinsicht, aber vielleicht ist da ein Kind dabei, das da auch mitkämpft. Ja? Dass vielleicht doch lieber 5 bleiben würde, weil 5 eigentlich ganz cool war.
Ja, also das merke ich auf jeden Fall. Und meine Jüngste, die ist jetzt erst 8 und die hat das aber auch schon ganz stark. Klar, die freut sich auf Geburtstag und auf Geschenke. Aber dieses Älterwerden, das beschäftigt sie schon und auch so, was ist dann, also wenn ich dann so erwachsen bin, dann muss ich ja quasi auch, also sie findet Schule schon doof, aber jetzt arbeiten, das kann sie sich jetzt auch irgendwie nicht vorstellen oder dann ausziehen, also das hat sie jetzt, dagegen hat sie sich schon entschieden, also ausziehen wird sie nicht, das ist jetzt schon klar. Aber sie merkt dann auch schon, die größere Schwester, die halt Richtung Pubertät geht, sagt, ach nee, das will sie eigentlich auch nicht. Also da kann älter werden auch für Kinder tatsächlich schon schwierig sein und ja, ich glaube, dass so viele Sachen am Geburtstag so schwierig sein können. Also sei es eben, ich darf vielleicht nicht alle einladen, die ich möchte, weil es viel zu viele sind. Oder ich lade alle ein, die ich möchte und dann merke ich, es ist mir zu viele. So war es bei uns letztes Jahr. Also wir hatten, weil wir doof sind, macht es nicht nach zu Hause, 15 Zweitklasskinder hier. Und letztes Jahr hatten wir keinen Clown, Toni, leider. Letztes Jahr wollte sie eine Harry Potter Party und wir haben also Tage und Wochen vorher Zubehör bestellt und gebastelt und Schatzsuchen und keine Ahnung was. Und da war es dann auch so, dass tatsächlich das Geburtstagskind an dem Tag die Schatzsuche plötzlich total blöd fand. Und alle anderen waren total heiß drauf und wollten das machen. Und ich musste dann irgendwie gucken, dass ich quasi mein Geburtstagskind hier nicht komplett verliere, aber auch nicht diese ganze Gruppe von Kindern. Und du hast ja vorher gesagt, so, boah, mit so vielen Kindern, das ist halt dann schon auch schwierig. Also dadurch, dass ich das ja quasi gelernt habe und Erzieherin vom Beruf bin, ist es für mich, das schalte ich automatisch irgendwie im Berufsmodus um und bin dann voll so, ah ja, komm, ihr drei macht jetzt das und ihr drei macht jetzt das und check dann auch schon so, wenn ich merke, ah, ich glaube, bei den beiden kippt's gleich. Das finde ich immer ganz lustig, weil mein Mann, der sagt immer, ich gehe mal in die Küche und wasche mal ab, weil der total froh ist, wenn er sich dann da rausziehen kann und nicht mit den Kindern das machen muss. Und das mache ich eigentlich ganz gern, aber ich komme halt dann eher in den Konflikt zu sagen, okay, jetzt habe ich hier die Gruppe von Gästen und habe aber auch eben mein Kind, das jetzt plötzlich am liebsten eigentlich sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, kannst du die alle nach Hause schicken? Da sind wir Eltern echt oft in der Zwickmühle, finde ich. Und was sagst du jetzt so aus deiner Erfahrung als Mama und oder was würde die Anna sagen aus deinem Buch? Dann eher auch auf Seite des eigenen Kindes schlagen, das ja schließlich die Gastgeberin oder der Gastgeber ist von der Party, anstatt zu versuchen, es den anderen total recht zu machen, oder?
Ja, ich würde auch sagen, das Kind ist König oder Königin an dem Tag. Aber ich finde auch, wenn Sachen geplant sind, jetzt ganz alles canceln und umschmeißen, da muss man vielleicht den Frust des Kindes auch so ein bisschen aushalten, bevor man jetzt völliges Chaos produziert und alles neu macht. Also Ja, man kann ja trotzdem nah beim Kind sein und sagen, dass man das versteht und vielleicht eine Alternative dafür können wir nachher XY machen oder dafür kriegst du das erste Stück Kuchen oder darfst bei der Schatzsuche als erster deinen Tipp abgeben oder irgend sowas. Ja. Je kleiner, desto eher muss man dann vielleicht auch nochmal was umschmeißen, bevor es eskaliert. Ne? Also da muss man ein bisschen aufs Alter des Kindes achten. Aber ich schaue schon auch immer, auch bei Geschwisterkindern, die an Geburtstagen dabei sind, mache ich demnächst anders, weil dann ist echt so noch mehr Zerrissenheit da.
Ja, finde ich auch ganz schwer.
Hatte ich jetzt auch bei einer Geburtstagseinladung, hat die Mama gesagt, ja, jetzt habe ich für die Schwester auch noch eine Freundin mitgebracht, dass die jemanden hat und dass da nicht so viel Konflikt entsteht.
Ja.
Das fand ich auch nochmal eine neue Herausforderung. Neues Level freigeschalten.
Eigentlich eine tolle Idee, aber das hatten wir tatsächlich auch. Und die war beim Bringen mit dabei und war quasi eine Kindergartenfreundin von der kleinen Schwester. Mhm. Und dann hat die halt quasi einfach gesagt, oder ich habe dann gesagt, ach du, wenn du willst, dann kannst du ja da bleiben und spielst halt eben mit der Kleinen. Und das fand dann aber das Geburtstagskind gar nicht so toll. Die hat dann hinterher zu mir gesagt, du hast einfach jemanden mit eingeladen auf meine Party, ohne mich zu fragen. Und ich habe einfach nicht geschalten. Ich habe gesagt, da hast du recht. Da hast du echt völlig recht. Es tut mir leid. Ich habe in dem Moment nur gedacht, dann ist deine Schwester beschäftigt und ärgert dich nicht, ihr schneidet dich nicht oder wie auch immer. Und das ist vielleicht für dich dann auch besser, aber habe ich auch nicht geschalten. Da habe ich über ihren Kopf hinweg entschieden, fand sie blöd, zu Recht.
Und so Einladungen sind ja auch so eine Währung. Also im Kindergarten war das schon immer so, dann lade ich dich nicht mehr auf meinen Geburtstag ein. Also das ist so ein, das ist so ein wichtiges Ding, wer da eingeladen wird oftmals.
Das habe ich sogar schon, hast du das auch schon mal gesagt bekommen als Mama? Das haben meine Kinder, als sie im Kindergarten waren, wenn die sauer auf mich
sind. Dass ich nicht auf ihren,
ich lade dich nicht auf meinen Geburtstag ein. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, Gott sei Dank.
Ja, das ist so die Höchststrafe.
Viel Spaß.
Die Höchststrafe, die man sich als Kind denken kann.
Das ist so wie, ich bin nicht mehr deine Freundin, ich lade dich nicht auf meinen Geburtstag ein, ist echt die Höchststrafe, ja. Das stimmt.
Ja, und was wir auch, was im Buch nochmal vorkommt, was auch nochmal so ein Thema ist, muss ich die einladen, bei denen ich eingeladen wurde?
Oh ja. Was sagst du dazu?
Ich finde nicht. Also ich diskutiere das mit meinen Kindern und sage, du warst bei XY auch eingeladen.
Ja.
Findest du nicht, wir sollten, aber wenn sie gar nicht wollen, dann bringt das, finde ich, auch nichts.
Das mache ich auch, genau. Weil auch selber denke ich mir dann so, nein, aber nur weil mich jetzt jemand einlädt, mit dem ich vielleicht auch gar nicht so gut kann, muss ich den an einem Tag, der mich eh schon nervös macht, der eh schon aufregend ist, muss ich dann noch Menschen dabei haben, mit denen ich mich nicht zu 100% wohlfühle? Dann ist die Antwort eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ganz klar nein. Und manchmal muss man einfach ehrlich zu sich selber statt höflich sein, glaube ich.
Ja, aber das musste ich da auch lernen. Ich hätte jetzt nie jemanden auf meinen Geburtstag eingeladen, tatsächlich. Naja, doch, manchmal ist man ja dann auch so und sagt, naja, das muss ich halt aus Höflichkeit. Und bei den Kindern habe ich da lernen müssen, dass ich dachte, das ist irgendwie für keinen super angenehm, wenn man dann so alibimäßig eingeladen wird. Und ich glaube, dass Kinder das auch gar nicht so erwarten, wie wir Eltern denken, dass es nötig wäre aus Höflichkeit.
Das glaube ich auch, außer wenn die Eltern das dann so, also ich glaube schon, dann kommt das vielleicht schon, dass sie sagen, aber wir haben die doch eingeladen.
Ja, aber dann muss ich das als Erwachsene aushalten können, ne? Oder kommunizieren oder wie auch immer. Aber das ist auch immer wieder Thema, ne? Weil ich will XY einladen und nicht YZ, dann ist es so, weil du sollst mit denen feiern, mit denen du dich wohlfühlst,
Eben, also wir hatten es auch schon, das weiß ich, und das hat mich total getroffen, weil ich das meinem Kind dann ja irgendwie verkaufen musste, dass wir ein Kind eingeladen haben, das eigentlich mal eine relativ enge Freundin war von meiner Tochter. Und da hat sich anscheinend im letzten Kindergartenjahr oder so dann so ein Shift ergeben und da hat die Mutter mir dann gesagt, es tut mir leid, aber das Kind möchte nicht kommen, spielt gar nicht mehr so gern mit deiner Tochter. Und dann haben wir dann schon, das war happig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich fand es total gut, dass sie das gemacht hat und auch nicht gesagt hat, ach, da sind wir in Urlaub. Und ich hätte dann hinterher gemerkt, die waren doch da. Mhm. Sondern dass sie echt ganz ehrlich gesagt hat, ach, im Moment spielen die zwei einfach wohl nicht so gern miteinander oder zumindest mein Kind nicht mit deinem, deswegen mag sie nicht kommen. Und das rechne ich ihr auch sehr hoch an, fand ich total cool.
Ja, und ist ja auch von ihr gut mit Blick auf ihr Kind, dass sie ihr Kind nicht irgendwo hinschickt.
Ja, und sagt, da musst du aber hingehen.
Da musst du jetzt aber hingehen, du bist eingeladen. So.
Ja, weil das ist ja auch deine Freundin.
Ja, ist ja auch schwierig. Ja, also man sieht, da steckt ziemlich viel drin in solchen Kindergeburtstagen.
Das stimmt. Alle. Und vor allem, also wir Erwachsene würden es ja auch nicht machen, wenn uns einer einlädt, dann sagen wir im Normalfall ja auch nicht, nee, weil ich mag dich nicht. Deswegen komme ich nicht. Es tut mir leid, danke für die Einladung, aber ich kann dich nicht ausstehen. Sondern sagen dann auch, ist ganz blöd. Genau an dem Tag, Da kann
ich gar nicht. Leider schon.
Da habe ich schon ganz, ganz viele andere Geburtstagsfeiern.
Ja, ich meine, manchmal ist es, also ich meine, solche Sachen sind ja auch manchmal okay, bevor man Leute vom Kopf stößt. Aber ich finde schon, wenn man da eine offene Kommunikation vorlebt im Rahmen, dann ist das, glaube ich, eher hilfreich.
Ja. Und ganz ehrlich, hätte ja auch sein können, dass wenn ich sage, meinem Kind wäre dieses andere Kind so wichtig gewesen. Das hatte ich schon auch mal, dass wenn, also als eine Freundin, die ganz, ganz wichtig war, nicht konnte, dass ich tatsächlich das Datum von der Geburtstagsparty nochmal verschoben habe, damit die dann dabei sein konnte. Weil das für mein Kind einfach der wichtigste Gast gewesen wäre. Und hätte ich das bei dem anderen Kind auch gemacht, gesagt, ach so, da könnt ihr nicht, ja gut, dann machen wir es halt dann. Und dann hätte sie auch so, ach so, da können wir auch nicht, wir können eigentlich nie. Ja. Eigentlich sind wir allergisch auf Geburtstag, es geht nicht.
Ich frage vorher mittlerweile über WhatsApp schon mal ab, ob die Wichtigsten an dem Tag Zeit haben. Ja. Das ist ja der Segen der neuen Technik, dass man sowas machen kann.
Das stimmt, das ist der Segen und der Fluch gleichzeitig. Andererseits kannst du dann auch schreiben, die Pommes dauern noch etwas länger, bitte kommt erst um 18.15 Uhr. Oder das finde ich auch immer super, das stimmt.
Ja, ich denke gerade, jetzt hatte ich auch so einen Gedanken. Ich hatte zum Beispiel auch, meine beste Freundin konnte mal nicht, weil die krank wurde am Tag meines Geburtstags. Mhm. Das weiß ich heute noch, wie schlimm das für mich war. Und mein 18., da war ich krank, so dass ich nicht feiern konnte.
Nein.
Also ich habe ihn danach geholt, der war cool, aber da dachte ich echt, nee, danke. Also
super, am 18. Geburtstag.
Mhm. Ja,
du hast den Frühling, oder?
Ja.
Ja, da kann das schon noch so, gell?
Ja.
Ah, ja, fies. Oh Mann.
Ja, und das sind eben auch solche Sachen, ne? Dann passt man das an. Und ich habe jetzt auch eine Mama hatte mich dann angefragt per WhatsApp. Ja, also wir feiern da Geburtstag. Es ist ein bisschen blöd, weil sie hat halt in den Sommerferien und da waren wir halt auch im Urlaub. Sie fragt mir vorher, dass sie ungefähr weiß, wie viele Leute kommen.
Ja,
das kommt ja auch. Wir haben auch ein Kind, das an einem wichtigen Feiertag Geburtstag hat, ist nicht so optimal. Also ist wirklich nicht so optimal. Fürs Kind nicht und für die Mama, die dann und den Papa, die dann im Stress sind, weil sie das alles jonglieren müssen, auch nochmal. Ne? Das kommt ja auch noch dazu, wenn man richtig doofe Termine hat.
Aber da habe ich mir halt bei allen echt immer gewünscht, so bitte nicht an Weihnachten oder meine Jüngste ist um Ostern rumgeboren, gesagt, bitte nicht am Ostersonntag. Wenn du schon größere Kinder hast, ist das halt dann auch echt blöd.
Genau, weil ne, du hast die Familie dann da und dann sind irgendwelche Verpflichtungen und dann musst du irgendwie. Keiner hat Zeit, am Ostersonntag zum Kindergeburtstag zu kommen oder so. Ne? Dann,
und es dreht sich nie nur um dich. Also das finde ich auch total blöd. Oder ich weiß, ich hatte eine Freundin, die hat an Heiligabend oder am Tag davor, und ich glaube, die hatte am Tag davor, und dann haben die das aber so gelöst, dass er quasi nicht gefeiert wurde, beziehungsweise gab es halt gar kein Geschenk oder nur ein ganz kleines, weil es ja an Heiligabend Geschenke gibt. Mit der Begründung, wo ich gesagt, es ist voll unfair. Die hat dann auch immer gesagt, toll, die anderen kriegen zweimal im Jahr, ich kriege nur einmal. Und außerdem, das habe ich natürlich als Kind auch nicht verstanden, da habe ich ans Christkind geglaubt und habe gedacht, aber was hat denn jetzt das, also was haben die Weihnachtsgeschenke jetzt mit den Geburtstagsgeschenken zu tun?
Die muss ja nicht der gleiche Mensch zahlen, ne?
Ja, eben. Also das sagen meine Jüngste sagt, heute noch zu Weihnachten kann ich mir was richtig Großes wünschen, das müsst ihr ja nicht zahlen.
Ich habe jetzt tatsächlich bei einem Elternabend eine Frau kennengelernt, die hat am 24. Geburtstag, 24.12. an Heiligabend, und die hat gemeint, ihre Mama hat immer an dem Tag Nachmittag den Kindergeburtstag ausgerichtet. Eltern haben
sie
mega
geliebt.
Die haben sie geliebt, weil die konnten in Ruhe vorbereiten. Die hat die Aufregung der Kinder hat sie abgelenkt von der Aufregung und so. Und ich dachte, aber ich würde einfach umkippen.
Aber ich wollte gerade sagen, aber selber dann und dann hinterher noch dieses Weihnachtsspektakel, was ja auch wieder so ein Erwartungsding und so viel Vorbereitung ist.
Ja.
Und wo es ja auch in den Wochen davor schon eigentlich fix und foxy bist. Weil
aber
du so viel
fand ich, man muss aber gucken, wie es für sich passt. Für die war das eine gute Lösung, und alle anderen Eltern haben geliebt, dass da an dem Heiligabend die Kinder einfach mal ein paar Stunden beschäftigt waren.
Also kann ich mir total, und ich, also wie du es halt sagst, ich finde echt, jede Familie muss auch schauen. Ich weiß, meine beste Freundin, die ist an Heiligabend immer mit ihrer Mama und ihrer Schwester ins Kino gegangen. Und ich fand das immer total cool eigentlich. Also nachmittags haben die das gemacht.
Eine gute Idee.
Ja, und meine Mama hat immer gesagt, das versteht sie überhaupt nicht, wie die das jetzt da, also das würde ihr ja überhaupt nicht rausgehen. Und ich habe mir schon immer gedacht, was ist immer so langweilig? Weil klar, ich hatte ja nichts zu tun an Heiligabend den ganzen Tag. das finde ich total schön. Und andere Familien sagen, für mich passt das gar nicht. Genauso wie manche am Geburtstag halt wegfahren. Oder ich kenne auch viele, deren Kinder in Sommerferien Geburtstag haben, die feiern dann im Urlaub Geburtstag. Halt erstmal und zu Hause dann noch so eine Feier mit den Freunden. Das wird für meine Kinder irgendwie gar nicht gehen. Die würden das nicht wollen im Urlaub, ihren Geburtstag, weil da nicht alles von zu Hause mit dabei ist, was sie für sich jetzt da vielleicht haben wollen. Da müsste ich sonst mit dem kompletten Anhänger nur voll unserem Geburtstag Peripheralien da losfahren. Also wir haben so ein, wir haben einen Thronumhang, so eine Husse für einen Stuhl und wir haben eine Krone und wir haben so Jahreszahlkerzen, so Lebenskerzen und sowas. Und dann gibt es immer einen Ballon mit Helium gefüllt und solche Geschichten und eine Girlande. Also ich müsste da echt, das könnte ich gar nicht alles mitnehmen. Wenn wir in Urlaub fahren, ist unser Auto eh gestrichen voll, da passt nichts
mehr. Ja, ich finde auch den Geburtstagstisch so wichtig. Morgens immer aufsteht, dass dann Kuchen steht und Geschenke. Und das ist mir so super wichtig. Und das möchte ich einfach weiter so behalten. Und mein Mann kannte das so nicht. Die haben, ne, und deshalb, naja, es ist doch nicht so wichtig. Doch, das ist mir an dem Kindergeburtstag so wahnsinnig wichtig. Ich glaube, auch den Kindern weiß nicht, ob es denen so wichtig ist. Aber mir ist es so wichtig, dass dieser Tisch fertig ist, wenn die runterkommen.
Ja,
und das wäre dann auch alles schwierig. Ja, das ist, da kann ich nicht von weg.
Nee, und das, aber das ist auch was, wo ich sage, das ist ja jetzt auch überhaupt nichts Übertriebenes und Überkandideltes oder so, sondern das sind, glaube ich, die Sachen, an die du dich gerne erinnerst. Also auch diese beste Freundin von mir, die hatten nicht so wahnsinnig viel Geld, glaube ich, aber die Mutter hat einen so schönen Geburtstagstisch immer gemacht und da waren auch ganz viele Süßigkeiten drauf, die es sonst nicht gab und eben auch eine Kerze und die hat Luftballons aufgepustet und also das weiß ich und die hat heute 4 Kinder, meine beste Freundin und die macht, also allerdings hat die 2-mal Zwillinge, das heißt, die muss 2 Geburtstagstische immer nur machen im Jahr, aber die legt da ganz viel Wert drauf und ihre Schwester auch, weil das die eine Sache ist, wo sie sagt, boah, ich habe das geliebt als Kind, wenn auch sonst nicht alles supi war, aber das an meinem Geburtstag war so toll.
Ich auch, das finde ich auch ganz, das sind so Erinnerungen, die ich super tief drin habe und die ich gern weitergeben möchte, ja.
Das finde ich auch echt schön. Also ich weiß auch, dass das, was ich total schön finde, das macht mein Mann leider nicht, dass mein Papa an meinem Geburtstag für meine Mama auch immer einen Blumenstrauß gekauft hat. Das fand ich jetzt als Kind, fand ich so mal komisch. Da habe ich mir gedacht, hä, wieso? Ich habe doch Geburtstag, was hat jetzt da die Mama mit zu tun?
Aber super schön.
Jetzt verstehe ich den Zusammenhang, was er damit zu tun hat. und das fand ich total schön, dieses, ja, nee, du kriegst auch einen Blumenstrauß, weil du bist ja wohl der Mensch, der diesen tollen Geburtstagsmenschen da geboren hat. Das finde ich auch, also wenn ihr zuhört, gebt mal den Tipp an eure Männer. Oder wenn ihr Männer zuhört oder ihr Frauen an eure Frauen, ist ja auch egal. Ich finde das eine ganz schöne Geste zu sagen, der Mama, die das Kind ja geboren hat, die feiere ich an dem Tag auch.
Also ich mache das mit Freundinnen auch, dass ich die gratuliere dem Kind und sage und herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahre Mutterschaft oder so.
Ja,
ne? Vor allem,
oder?
Weil also für mich in den ersten Jahren die Geburtstage von meinem ersten Kind auch echt viel blöde Erinnerungen an eine Geburt mit sich gebracht haben, die nicht so gut war.
Ja.
Das kommt ja auch noch. Und bei mir ging es jetzt, aber wenn da wirklich ein Trauma dahinter steckt, dann ist der Tag auch wahnsinnig schwer, weil wir doch an so Daten und Terminen festhängen und dass da Erinnerungen wieder hochkommen. Und dann sollst du dein Kind da noch feiern, während du irgendwie mit deinem Trauma konfrontiert wirst. Das kommt halt da bei schwierigen Geburten auch noch dazu. Und mittlerweile bin ich da fein damit und stoße dann aber, was ich gern mache, ist dann zur Geburtszeit, beim Großen geht es, weil es am Nachmittag war, um 15 Uhr XY anstoßen. Da hast du es dann geschafft gehabt, da war er da.
Ja.
Beim anderen ist es morgens, das geht nicht so gut, aber dass ich da auch mal zu mir sage, Mensch, hast du ganz cool gemacht. Ja? Und da hat meine Mama auch immer mit mir angestoßen oder macht es immer, wenn sie da ist. Weil wir das
finde ich total schön, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du gern Gilmore Girls guckst.
Ja.
Kennst du die? Ja, und natürlich. Ich fand das immer total schön, wie die Lorelei dann quasi an Rorys Geburtstag in der Nacht zu ihr ins Bett kriegt und ihr dann erzählt hat, also heute vor 16 Jahren, da hat es so stark geschneit und ich bin dann so und so ins Krankenhaus gekommen und sie dann mitten in der Nacht aufweckt, um ihr das zu erzählen und das jedes Jahr wieder macht. Und das fand ich so schön, aber meine Kinder möchten irgendwie nicht mitten in der Nacht aufgeweckt werden und hören, wie ich in den Wehen lag. Ich weiß jetzt gar nicht, warum.
Aber meine Mama erzählt mir auch immer, also nicht, wann bin ich? Ich bin morgens geboren, 8 Uhr irgendwas, aber die erzählt mir auch immer wieder, Mensch, und damals, und dann haben wir dich bei der, dann war das, und da war, der Papa hat dies gemacht, und dann bin ich dann auf und ab gelaufen im Flur, und dann haben die gesagt, es ist noch nicht so weit, und ich habe gesagt, doch, es ist so weit. Also diese Geburtsgeschichte dahinter, oder auch von meiner Schwester, also ich bin fast 6 Jahre älter, also da haben wir dich bei der Oma abgegeben, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, und also diese Geschichten, die habe ich als Kind schon gemacht, und die höre ich immer noch gern, weil es so.
Ich finde das auch total wichtig. Also mal abgesehen davon, dass wir einfach mehr auch über Geburt sprechen sollten, wie Geburt wirklich ist, dass es nicht ist wie im Film, dass sie dreimal hecheln und dann ist so ein Kind da und das 5 Liter Fruchtwasser aus einem raus splashen irgendwie auf irgendwelchen Cocktailpartys. Aber ich finde, das verbindet auch und das zeigt auch den Kindern so, also wie besonders man ist, wie besonders die Bindung ist zum eigenen Kind. Also ich finde das wunderschön. Und das ist so eine Geburtstagstradition, die kostet überhaupt nichts.
Ja.
Die kann jeder machen und es schafft so viel Bindung. Oder?
Ja, also das machen wir auch immer und schauen dann nochmal die Bilder an von den letzten Jahren, ja, was da ist schön. Oder von der Geburt oder so. Vielleicht nicht an dem Tag, aber vielleicht am Tag danach, wenn es Zeit ist. Ja. Weil es ja schon einfach auch so ein wahnsinnig besonderer Tag für alle ist.
Ja. Stimmt, kann man ja auch nochmal drauf eingehen. Ja, boah, das war jetzt schön, Katharina. Ich könnte mit dir, glaube ich, noch 5 Stunden über Kindergeburtstag reden, aber wir müssen auch noch über Krankheiten sprechen.
Yay!
Yay, genau. Wir schwenken jetzt dann gleich nahtlos um von Kindergeburtstag zu Kinderkrankheiten oder zu Krankheiten. Aber erstmal schon mal danke für die Tipps für den Geburtstag und ups, ich habe Geburtstag. Da könnt ihr quasi eurem Kind was vorlesen, wenn es schon wie ein Flummi 3 Monate vorher schon immer fragt, wann ist es soweit, wie viele Tage noch, wie viel mal noch schlafen. Dann könnt ihr jeden Tag, ich habe Geburtstag lesen und gucken, was die Anna da für Schwierigkeiten und auch schöne Sachen erlebt. Und auch den Ratgeber teillesen, wenn ihr am Verzweifeln seid. Gell?
Genau.
Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, schwenken wir um.
Ja,
direkt
danke
zu den
dir
Krankheiten.
Schon mal, falls wir schneiden, sage ich hier danke, dass ich da sein durfte.
Genau. Ja, danke, dass du da warst. Ich freue mich voll. Du kannst noch 100 Mal kommen.
Gut.
Ich komme auch gerne nochmal zu euch. Ich lade mich jetzt auch gleich on air quasi, lade ich mich nochmal ein bei den beiden, weil bei der Michelle und Katharina war ich ja schon mal im Podcast und es war so schön und gemütlich. Ich wollte gar nicht gehen. Genau. Du hast ja noch viele Obstbücher geschrieben, aber du hast unter anderem auch noch geschrieben, Obst, ich bin krank.
Ja.
Ich glaube, im Februar kam es raus, oder?
Oh Gott, das weiß ich nicht. Lügen. Bestimmt.
Auf jeden Fall sehr passender Verlags- also oder Verlegenszeitpunkt. Wie sagt man denn da?
Ja, Erscheinungstermin.
Ja, danke. Leichte Wortfindungsstörungen heute. Weil in der Zeit waren bei uns auch eigentlich alle krank. Und da geht es ja auch um ein Kind, das krank ist. Und eine Familie, die das ertragen muss. Weil so schlimm, wie es fürs Kind ist, ich finde ja doppelt so schlimm ist für die Eltern. Muss ich jetzt aus Elternperspektive sagen, oder? Was sagst du? Also klar ist fürs Kind schlimm.
Das Buch ist entstanden rund um die schlimmste Krankheitsphase, die wir je hatten.
Ja, hat richtig lang krank letztes Jahr. Gell? Ich habe es auf Instagram verfolgt.
12 Wochen war immer mindestens ein Kind krank und zu Hause. Also so krank, dass man nicht kind irgendwo in den Kindergarten kann oder in die Schule.
Ja.
Auch mit 2 oder 3 Krankenhausaufenthalten oder Besuchen dort zumindest. Und ich merke jetzt im Nachhinein erst, wie krass dieser Winter für uns war und wie viel entspannter es ist, wenn es nicht ganz so schlimm ist. Und das war tatsächlich auch viel Nachholphase durch die Pandemie.
Ja.
Also die Ärzte, weil ich dann immer gesagt habe, bei uns ist was falsch. Steckt da was Schlimmeres dahinter, ein Immundefekt, irgendwas wirklich, weil wir hatten RSV und Scharlach und Influenza A und Influenza B.
Influenza A und B, das ist ja quasi Negativ-Checkpot irgendwie, oder?
Und da hat unsere Kinderärztin gesagt, ein paar Familien hat es einfach so hart erwischt, wir sind nicht die Einzigen, da steckt nichts dahinter, weil ich auch so ein ängstlicher Mensch bin und dann dachte gleich, um Gottes Willen.
Sie nicht googeln.
Das ist hart diesen Winter und das war so hart. Und ich habe immer Marc vom Verlag, der mich damit betreut, habe ich immer so Fotos aus dem Wartezimmer geschickt, habe gemeint, ups, ich bin krank, ups, wir sind schon wieder krank. Und dann in der Zeit auch noch arbeiten. Und das war, also die Kinder waren wirklich ziemlich krank, deswegen war es für die in der Zeit auch phasenweise schlimm.
Ja.
Aber ich bin ja auch selbstständig und ich kann ja nicht einfach nicht arbeiten. Also ich habe total verständnisvolle Auftraggeber dann, aber du kommst zu gar nichts. Und dass ich stundenlang mit einem fiebernden Kind auf dem Schoß irgendwelche Sachen abgearbeitet habe oder dann am Abend oder am Wochenende oder und die Nächte sind ja dann auch schlecht. Und das war so kräftezehrend für uns alle, diese 3 Monate, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ja, und in abgespeckter Version haben wir das ja alle, sagst du mal, die ersten Kita-Winter oder so, also je kleiner die Kinder und je neuer sie in den Einrichtungen sind, desto wilder wird's. Und deswegen war mir das Buch auch so wichtig, weil Krankheit irgendwie ziemlich viel Lebenszeit frisst. in den kleinen, in den jungen Jahren von Kindern, muss man einfach so sagen. Man ist,
sagt einem aber schon auch keiner vorher, ne? Ja, also ich finde auch, dass ich habe auch bei meinem ersten Kind die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht sein, dass der so oft krank ist. Mein Gott, der ist so oft krank. Ja klar, als der in den Kindergarten kam, der war halt dann ständig krank. Also ich habe gefühlt, ich habe damals einen neuen Job angefangen und hatte eine Führungsposition. Und ich war, glaube ich, 2 Wochen in der Arbeit, 1 Woche mit krankem Kind zu Hause, 2 Wochen in der Arbeit, 1 Woche mit krankem Kind zu Hause, sodass ich mir auch immer gedacht habe, oh Gott, hoffentlich hauen die mich nicht raus. Ja. Mein Glück war der Erziehermangel, also insofern hatten sie gar nicht so viel Auswahl, glaube ich. Aber und eben, wie du schon sagst, diese kurzen Nächte und auch dieses, oh bitte nicht auch noch selber anstecken, weil oft ist es ja auch wirklich so, wenn es den Kindern dann besser geht und man aus diesem Funktioniermodus rauskommt, dann erwischt es einen oft selber. Und dann denkst du aber auch so, ich kann aber jetzt ja nicht schon wieder auch noch selber eine Woche krank sein und nichts machen. Und man schleppt sich irgendwie so durch, ne?
Ja, ein weiteres Highlight war Corona, als wir es alle 4 hatten.
Oh
und
Gott.
Das war noch in dieser richtig krassen, wo man sich noch beim Gesundheitsamt krank melden musste und wieder freitesten musste und dann Quarantäne hat. Und wir waren 21 Tage dann in Summe in Quarantäne als Familie.
Oh Gott, und das mit kleinen Kindern.
Und der Kleine war da 2 und richtig krank, so dass ich mehrmals am Tag mit dem Krankenhaus telefoniert habe, ob wir jetzt noch ins Krankenhaus müssen oder nicht.
Schande.
Und wir waren auch so krank. Und du bist dann irgendwann, du liegst so in irgendwelchen Ecken. Mhm. Oder auch wenn, also das hatten wir zum Glück nie, aber ich habe Erzählungen von Freunden, wenn alle Magen-Darm erwischt.
Ach du Schande.
So, ne? Ja. Also du vegetierst so vor dich hin. Und du lädst ja dann auch keinen zum Helfen ein, Oma oder Opa. Also in Corona-Zeiten sowieso nicht, aber auch wenn es Magen-Darm hast, wir denn da bitte rein und helfen. Ja, und dann bist du in so einer Parallelwelt für ein paar Tage, bis man aus diesem Tief wieder raus ist und denkst so, was habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich Kinder kriegen will? Und warum hat es mir keiner gesagt, wie schlimm das ist mit diesen Kita-Infekten? Ja, wenn das schon mal die Schilder, die aushängen, das kommt im Buch auch vor.
Ja,
dann denkst, oh nee.
Maden, Würmer, Scharlach, Streptokokken, Mittelohrentzündung, keine Ahnung, was sie noch alles hatten, Magen, Darm und dann später eben Corona oder Influenza.
Ja,
Hand, Mund, Fuß. Das ist ja sowas total Hinterhältiges. Das klingt ja so ein bisschen süß, Hand, Mund, Fuß. ist es nicht. Also das kann ich schon mal spoilern. Es ist absolut nicht süß. Es kann zum Teil echt lang anhalten.
Vor allem bei Erwachsenen.
Vor allem bei Erwachsenen. Und also mein Sohn hatte das einmal und bei dem war das wirklich nicht schlimm. Der hatte Fieber und er hatte neben dem Mund 3 rote Punkte. Und unser Kinderarzt hat das nicht erkannt. Und ich war mit dem im DM und habe irgendwie, keine Ahnung, Tee gekauft. Und dann kommt ein anderer Papa aus dem Kindergarten und sagt, ach, habt ihr auch Hand, Mund, Fuß? Und sag ich, hä, was? Nee, ein bisschen Fieber, wieso Hand, Mund, Fuß? Ja, hier der Ausschlag. Und das geht doch im Kindergarten gerade rum, da ist Hand, Mund, Fuß. Und dann habt ihr auch Hand, Mund, Fuß. Und so, okay, ja, dann dürft ihr aber hier nicht sein, da darfst du nicht raus. Und dann bin ich mit dem Kind wieder heimgestiefelt, habe in der Praxis angerufen und gesagt, ja, wie ist das hier? Ach so, ja dann, ja nee, dann dürfen sie erst dann und dann wieder. Und dem hat dann überhaupt nichts mehr gefehlt. Also ich hatte den dann ewig zu Hause, der war bumperl gesund, wie man hier in Bayern sagt.
Ja.
Hat entsprechend viel Energie gehabt, aber er hatte halt noch irgendwie den Ausschlag und der war noch nicht am Abklingen, also durfte ich noch nicht gehen. Das war die Hölle. Und dann habe ich gegoogelt, wie das denn so ist und habe gedacht, oh Gott, wenn ich das kriege, auch nicht lustig. Das ist richtig schlimm bei Erwachsenen, so wie Windpocken bei Erwachsenen ja auch schlimm werden können oder alle Kinderkrankheiten. Also auch Hand, Mund, Fuß ist bei Erwachsenen zum Teil echt nicht ohne, gell? Hattest du das schon mal?
Oder? Nee, aber eine Freundin von mir, der haben sich, also Content Note, jetzt wird es explizit, der haben sich die Fußsohlen dann abgeschält und sind die Fußnägel abgefallen und so danach.
Oh mein Gott! Mhm. Also da weiß man auch, woher das Hand, Mund, Fuß in Hand, Mund, Fuß kommt. Ja, scheiße.
Ja, Gott. Aber da, also ich bin erstaunlicherweise, also ich meine, wenn wir Influenza im Haus haben, da erwischt es mich dann auch trotz
Impfung und so mal. Das ist ja auch mit Influenza da, ja.
Ja, aber sonst bin ich erstaunlicherweise oft die noch last woman standing ist, wenn bei uns was ist.
Auch, ja.
Und das ist ja gut. Aber ich habe zum Beispiel auch, ich hatte Ringelröteln in der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind.
Ach, voll Schande.
Mies, weil wir das auch, wir hatten es halt schon als im Kindergarten aushängig, ich konnte da nichts mehr machen, ne? Der Große war im Kindergarten.
Das
zum
ist
Glück
ja richtig
alles
gefährlich.
Gut ausgegangen, aber es war eine sehr anstrengende Schwangerschaft mit vielen Kontrolluntersuchungen dann. Mhm. Ne? Und das sind halt so Sachen, die alle beschäftigen. Und ich habe Freundinnen, die im Kinder, also jetzt sind unsere beide im Schulalter, das ist einfacher dann, aber
da wird's besser,
wenn man nur Bingo spielt, was habt ihr gerade und wie schlimm ist bei euch gerade? Und dann eben die Tatsache, dass die meisten von uns arbeiten Und ja, das wirklich eine Belastung ist, Angst um den Job oder man muss das ja alles irgendwie nacharbeiten, nachholen, man kommt überhaupt nicht mehr hinterher, man macht es parallel und es ist wahnsinnig anstrengend, dann wird man selber nicht richtig gesund, weil man dann doch wieder arbeitet. Das ist super viel Zeit und ich habe dann so meine Mama gefragt, war es bei uns auch so? Sagt sie, naja doch, sie kann sich schon, man verdrängt ja vieles, aber sie kann sich schon noch auch an sehr viele Fiebernächte erinnern. Und also ich fieber jetzt als Erwachsene fast nie, aber als Kind habe ich halt auch in absolute Höhen gefiebert. Das war für mich auch neu, dass meine wir auch, plötzlich da eine 40 stehen hatten als die Kinder. Ja. Und du denkst so, okay, muss ich jetzt ins Krankenhaus? Was, 40? Ja. Weil ich selber fühle mich mit 38,5, als könnte ich nichts mehr tun mittlerweile.
Ich auch, da bin ich fertig.
Ja. Bin ich fix und fertig und das sind halt so Sachen und da beschäftigst du dich, du liest dich ein, du wirst, und da musst du nicht mal ein chronisch krankes Kind haben, das kommt ja noch oben. Ja. Also darum geht es jetzt nicht, es geht wirklich um so typische Krankheitsphasen und Kinderkrankheitsbilder, ne? Weil die einfach trotzdem so einen riesen Raum einnehmen. Und eine Freundin hat gesagt, ja, wir lesen das jetzt auch immer, ihre Tochter fordert es auch immer ein, obwohl ich gesund bin, Mama, darf ich es trotzdem lesen.
Will sie, ups, ich bin krank, lesen.
Ja, weil das irgendwie halt auch einfach bei Kindern immer wieder ein Thema ist. Und dann lernen
magst
die irgendwann.
Magst du kurz erzählen von Ups, ich bin krank? Genau, so ein bisschen einfach nur kurz die Handlung umreißen. Sorry.
Geht schon los. Sie muss sich im Kindergarten übergeben. So, ne? Da habe ich auch lange überlegt, ob wir das machen können, weil für viele das ja auch so ein Trigger ist. Aber ich fand, das war
so wichtig, dass du genau das genommen hast. Ich habe das ja gelesen, habe mir gedacht, ja, weil das ist was, da mag immer keiner drüber reden, aber das sind Dinge, die passieren. Und dann wissen die Kinder auch, ach guck mal, dem Kind im Buch passiert das auch. Das ist wohl nicht so ungewöhnlich. Ich muss mich dafür nicht schämen.
Genau, die Lebensidee ist da auch so, oh Gott, und das ist mir jetzt passiert. Und wir hatten es jetzt erst wieder, hat Kind erzählt, ja, heute hat jemand gekotzt in der Schule, ne? Erste Klasse, das dachte ich, oh Gott, das arme Kind, aber es ging wohl, also die haben sich gut gekümmert und das war dann auch, keiner war böse, aber das ist ja wirklich, also möchte man, also ist ja ein bisschen Horrorvorstellung.
Ja.
Und dann geht sie eben nach Hause und dann kümmert sich ihre Mama und da ist auch so ein bisschen Kindheitserinnerung von mir, dass wenn ich krank war, mein Bett immer aufs Sofa gewandert ist.
Oh ja, das habe ich
geliebt. Und dass dann Ausnahmen gibt, ne, mehr, keine Ahnung, mehr Fernsehzeit oder man darf die Salzstangen, auch wenn die gar nichts bringen, aber man darf sie halt knabbern, wenn der Bauch
ist. Ja, Salzstangen und Cola, das, also ich habe bis
Cola gibt's jetzt bei uns nicht,
aber zweites Erwachsenenalter, also das kriegen meine auch nicht, aber ich habe das gekriegt als Kind, nur wenn ich Magen-Darm hatte und das gab es sonst nicht. Und ich habe bis Mitte, Ende 20 gedacht, dass man deshalb, dass das bei Magen-Darm halt aus irgendeinem Grund helfen sollte, bis ich verstanden habe, nein, das hilft vielleicht der Psyche. Das hilft vielleicht, dass du was trinkst und es hat viel Zucker. Also für die Elektrolyte ist das vielleicht ganz nett mit den Salzstangen und so, aber es ist jetzt kein Geheimmittel gegen Magen-Darm. Aber fürs Mindset, sage ich jetzt mal, von dem Kind, dem es nicht gut geht, dieses. Und jetzt müsst ihr gut, also ihr müsst jetzt echt stark sein, wenn ihr noch jünger seid. Wir hatten früher keine Tablets. Deswegen ist das Bett auf die Couch gewandert. Nicht, weil wir unbedingt mitten im Geschehen sein wollten, sondern da war der Fernseher. Es gab auch nur einen Fernseher. Und der hatte nicht so viele Kanäle. Also bei dir schon wesentlich mehr als bei mir, Katharina. Bin ich mir sicher. Da gab's
aber
schon
es
die
gab
privaten,
nur den einen im Haus, genau. Ja. Und den durfte man als krankes Kind dann belagern.
Oh, das war toll. Und ich weiß, wir hatten ja auch noch, es kennt jetzt auch keiner mehr, einen Videorekorder. Und dann konnte ich da irgendwie Immenhof oder keine Ahnung, was ich dann gucken durfte auf Videokassette. Also eigentlich habe ich Kranksein geliebt als Kind, wenn es mir nicht so richtig schlimm ging. Und meistens ging es mir nicht so schlimm. Sobald die Mama da war, war eigentlich alles okay.
So kuschelige Erinnerungen dran. Ja, wir hatten keinen Videorekorder. Mama, wenn du das hörst. Warum hatten wir keinen Videorekorder?
Wahrscheinlich gab es die da schon nicht mehr. Vielleicht hatte die einen DVD-Player.
Doch, die Nachbarn hatten nämlich einen. Nee, DVDs gab es wirklich nicht mehr.
Also ich muss mit deiner Mama mal reden. Das ist ja schon fast Kindeswohlgefährdung.
Ja. Genau, aber also genau, das ist die Story. Und dann ist eben auch der Konflikt da, dass die Mama auch arbeiten muss eigentlich und wie das dann weitergeht. Und dann geht es viel um Ansteckungen. Weil das ist ja auch, wenn diese Kinder so langsam checken. Ich meine, jetzt haben wir alle Kinder, die oder viele, die Pandemie mitgemacht haben, die, glaube ich, jetzt sehr gut wissen, was Viren sind. Vorher war das ja nicht immer so Thema, aber auch da, wie funktioniert Ansteckung, solche Geschichten. Und Leonies Papa hat dann Zahnschmerzen und muss zum Zahnarzt, weil mir wichtig war, dass Arzt nicht nur mit Kranksein verbunden wird, sondern auch mit Vorsorge. Aber man kann in einer Geschichte nicht krank zur Vorsorge, aber der Papa. Und da geht es ihr schon wieder besser, da darf sie ihn dann begleiten. Dann ist die Mama krank und liegt flach. Also da erwischt dann auch noch jemand in der Familie. Und klar ist auch der Arztbesuch Thema, ne? Ja. Fühle ich mich wohl, wenn ich mich ausziehen muss? Was machen die eigentlich? Viel,
ja.
Was mir so wichtig ist, ist, dass die Mutter übersetzt für Leonie, was der Arzt sagt.
Ja.
Gute Kinderärzte machen das ja auch automatisch und erklären das auch kindgerecht, aber manchmal ist halt ja. auch einfach gerade in der Saison, wenn das Wartezimmer gestapelt voll ist.
Dann haben die null, also sind die oft echt, merkst du, auch gestresst und wenig empathisch.
Leider. Logisch, ne? Ja. Und dann, dass man als Mama sagt, Mensch, das heißt das und das, sie macht das aus dem und dem Grund, wir müssen Blut nehmen, weil, oder in Becher kieseln, weil, wir danach gucken, ob da Bakterien drin sind, ne? Also das kommt auch vor. Die Warterei und das Kranksein oft langweilig ist.
Ja, gerade wenn es einem besser geht. Vorher ist ja nicht, also wenn es ja richtig schlecht geht, kennt man ja selber auch, wenn man Fieber hat und einfach nur so vor sich hinschläft, ist es ja nicht langweilig. Aber sobald es einem ein bisschen besser geht und man eigentlich Sachen machen möchte und aber nicht kann oder andere nicht treffen darf, weil man, es darf auch keiner zu Besuch kommen, wenn man ansteckend ist, das ist ja auch blöd. Also das finde ich schon. Und jetzt gerade die Kleinen, um die es ja in deinen Büchern auch geht, die haben ja auch kein Handy mit WhatsApp und schreiben dann ihren Freunden und schicken sich Videos. Wie ist die Teenies jetzt bei mir? Also mein Teenie-Sohn ist auch gerade krank, aber der ist deswegen nicht abgeschnitten von der Welt. Mhm. Aber die Kleinen ja schon. Es ist ja auch ein sehr isoliert sein. Manchmal vielleicht auch dieses kuschelige Gefühl, was du gerade gesagt hast. Gerade jetzt, wo halt die Mamas eigentlich auch alle arbeiten, ist es nochmal so ein bisschen so ein Bremseziehen und die Mama kümmert sich oder auch vielleicht der Papa kümmert sich ganz viel um mich. Das ist schon schön für die Kinder, glaube ich.
Ja.
Und manchmal kann ich das als Mama auch genießen. Also wenn ich jetzt nicht einen Tag habe, wo ich sage, oh verdammt, ich müsste ganz, ganz dringend was arbeiten und weiß, ich habe wenig geschlafen und heute Abend bin ich bestimmt zu müde, da was Gescheites rauskommt. Aber an sich mal so einen Tag oder zwei, finde ich das schön, auch zu sagen, ah ja, nee, komm, und dann lesen wir ganz viel und dann koche ich dir die Lieblingssuppe und ja klar, mache ich dir noch einen Tee irgendwie so oder ja, wir schauen zusammen den Film an. Aber also, das geht nur, wenn es kurz ist, finde ich. Wenn du das halt so wie bei euch, dass du sagst, also 12 Wochen, wenn ich mir das vorstelle, dass du, das ist ja die Hölle, du kommst ja gar nicht mehr raus. Du bist gerade so, dass du denkst, oh Gott sei Dank, jetzt ist die Influenza vorbei und dann spuckt, dann kriegst du den Anruf aus der Schule so, Kind spuckt. Da willst du doch einfach nur noch schreiend davonlaufen.
Das war wirklich, oder? Also ich war noch nie so viel beim Arzt und wir haben da quasi ein Abo gehabt.
Ich wollte gerade sagen, so eine
Man muss ja auch nicht bei einem, aber denen ging es dann teilweise auch so, dass ich sage, ich muss da jetzt, wir müssen doch mal drüber schauen, was ist es, ne? Und wir haben dann schon diesen Dreifachtest gehabt, ja. Und oh, Leonie ist eben auch in dem Buch verpasst dadurch die Geburtstagsfeier von ihrem Freund.
Ja, oh, das, sowas ist richtig schlimm, wenn man vor so Ereignissen.
Und ihr geht es ja eigentlich schon wieder besser, aber sie darf halt noch nicht.
Ja.
Weil die will ja nicht die ganze Geburtstagsmannschaft da anstecken, ne? Und das ist für sie halt auch ganz schlimm. Ne? Es wird dann, also spoiler ich jetzt nicht, da lest es nach, aber es wird dann auch noch ganz schön aufgelöst. Aber ja, da ist so viel drin, auch Ängste. Also das kann ich schon sagen, wenn man dann schon stärker krank ist und vielleicht auch mal ins Krankenhaus muss, auch wenn es nichts Dramatisches ist, ist das für Kinder so ein, je nachdem, wie viel Erfahrung sie auch mit Kranksein und Krankenhaus schon gemacht haben, auch so ein Ding, so, habe ich was Schlimmes?
Ne? Ja.
Wenn man öfter mal dann zu untersuchen muss, bleibt es jetzt? Was ist das eigentlich? Weil die es auch ganz schlecht noch einschätzen können, ob das jetzt, also, weil Krankheit hat, ist ja wahnsinnig vielgesichtig und eine Kinderkrankheit geht ja in den allermeisten Fällen ohne alles einfach wieder weg. Aber sie erleben vielleicht auch anderes im Umfeld mit den Großeltern. Und da ist bei uns jetzt, also seit mein Papa so krank war, ist bei uns jetzt auch nochmal anders angstbesetzt, ja, dass man darüber reden kann mit den Kindern, was.
Weil krank nicht mehr nur Schnupfen ist, sondern krank ist auch was, woran du sterben kannst. Und das finde ich, ist halt, das ist so ein breites Spektrum und das als Kind zu verstehen, dass nur weil ich mich, man fühlt sich ja oft auch, wenn man Influenza hat oder so, also da habe ich mich wirklich gefühlt, als würde ich sterben. Das erste Mal in meinem Leben, muss ich sagen. Und da fühlt man sich ja schon hundeelend. Und dann nicht Panik zu bekommen und zu sagen, oh mein Gott, vielleicht muss ich sterben. Vielleicht ist das ganz was Schlimmes. Da kann das Buch bestimmt helfen, das so ein bisschen einzusortieren, oder?
Ja, und was ist ansteckend? Ne? Dass Krebs nicht ansteckend ist zum Beispiel, war bei uns jetzt längere Zeit im Thema, weil man das einordnen musste. Und da gibt es halt auch super viele Fragen. Ne? Und man fühlt sich nicht gut und man möchte und kann nicht so richtig. Und Arztbesuche generell sind für manche Kinder wahnsinnig schwierig, gerade im Krankenzustand.
Manche Eltern auch.
Ja, ja. Also da steckt halt auch wieder so viel drin. Und wenn man das halt immer wieder hat, dann ist es schon schön, man kann darüber reden. Und deswegen finde ich es eigentlich auch gutes Buch. Also man kann das super gut lesen, wenn man selbst krank ist.
Ja.
weil man dann einfach sich nicht so alleine fühlt mit dem ganzen Mist. Aber ja, auch vorbereitend, weil man halt da viel leichter über Sachen sprechen kann, wenn sie nicht so akut sind. Ja, also ja. Wenn ich jetzt nicht gerade zum Arzt muss, dann kann ich vielleicht leichter mal über das Kapitel sprechen, ja. Wie Leonie zum Arzt geht und was da alles so passiert, weil es ein bisschen weiter weg ist und gerade nicht so viele Gefühle
hochkommen. Dann habe ich nicht den Ausblick, dass ich machen muss. Ja. Nee, das finde ich super. Und ganz ehrlich, also da wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, ups, ich bin krank, zu kaufen und auch zu lesen, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hier ist relativ kalt, windig und nass. Und ich wage zu behaupten, dass die Viren schon händereibend in den Startlöchern stehen. Und also hier so im Umfeld sind auch schon die ersten wieder ordentlich krank. Also ups, ich bin krank.
Also die Nachbarin arbeitet beim Kinderarzt und die sagt,
Gott,
es geht
die
los.
Schon wieder, oder?
Es geht schon wieder los, ja. Also logisch, jetzt ist das miese Wetter, da Grippeimpfungssaison geht los und alles Mögliche.
Da sagst du was total Wichtiges. Ich muss nämlich unbedingt meinen Impfpass rausklamüsern und zur Grippeimpfung gehen, weil letztes Jahr habe ich es verpasst und habe das ganze Jahr Angst gehabt, also die ganze Saison, mich dann anzustecken, weil ich einmal bisher Influenza A hatte. Und ich habe gedacht, ich werde nie wieder. Also das, und die Kinder hatten es auch gleichzeitig damals. Da hatten wir nur zwei noch. Und Kinder sind ja wie in so vielen Dingen resilienter oft als Erwachsene. Das heißt, die waren so nach 4-5 Tagen waren die total fit. Und mein Mann und ich waren also wirklich wie die Zombies. Ich bin, glaube ich, also vom Bett zur Toilette auf allen Vieren gekrochen, weil ich nicht mehr gehen konnte, so schwach war ich. Und habe nebenbei zwei Kinder gehabt, die wahrscheinlich gefühlt 16 Stunden am Tag irgendwie Zeichentrickfilme geguckt haben. Auch da, Gott sei Dank, für Streaming-Abos, muss ich echt sagen. Also das 1980, da hätte ich mir die Kugel gegeben. Obwohl mit einem VHS-Rekorder wäre es vielleicht gegangen.
Ja, das ist auch also so Medienzeit. Ne? Das war halt auch als Kind, da durfte ich dann, und das ist bei uns auch so. Und ich weiß noch, dass ich mir, als wir da mit diesem Corona so flach lagen, da dachte ich, oh Gott, jetzt schauen die ganze Zeit Fernsehen. Die waren auch, also der Kleine war ja fast noch zu klein und der Große war da auch noch recht klein. Und dann habe ich mit Michelle, mit der ich ja den Mama-Fürsorge-Podcast mache, ich mein Leid per WhatsApp geklagt und dann, jetzt schauen die so viel Fernsehen. Ich sage, Katharina.
Scheiß drauf. Also ganz ehrlich, drauf.
Aber da war ich, also mittlerweile bin ich da auch viel lockerer, aber da dachte ich, um Gottes Willen. Und dann dachte ich, nee, aber also was hätten wir denn machen sollen?
Das habe ich mir damals bei der Influenza auch gedacht, da war meine jüngste 3, glaube ich. Aber ganz ehrlich, ich habe auch gesagt, was hätte ich tun sollen? Ich konnte mich nicht mal um mich selber kümmern. Meine Eltern wollte ich nicht anstecken. Also wir haben es wirklich nur geschafft, irgendwo irgendwelches Tiefkühlessen vielleicht noch zu machen oder so. Oder meine Mama hat uns Essen vor die Tür gestellt, netterweise. Ja. Und ansonsten ging ja nichts mehr. Aber das siehst du mal, wir Eltern, gerade wir Mamas, anstatt dass wir denken, hey, das ist doch jetzt eine gute Lösung, den Kindern geschieht kein Leid und ich kann ja gerade nichts anderes machen. Nee, oh Gott, jetzt gucken die so viel fern, das ist bestimmt nicht gut für die Entwicklung. Und müssen wir auch mal ganz klar sagen, das sind ja jetzt nicht Monate am Stück, außer bei euch so 3 Monate am Stück.
Nee, das war aber ja nicht 3 Monate im Worst Case, ja.
Eben. Also jetzt, wenn du wirklich so out of order bist, dass du gar nichts mehr machen kannst, da handelt es sich ja meistens um Tage. Und ganz ehrlich, dann nimmt kein Kind davon Schaden, solange es natürlich kindgerechte Inhalte guckt und ihr den jetzt nicht irgendwie FSK 18, weiß ich nicht, gucken lasst, dann passiert da ja nichts. Ja. Und dann darf man sich das auch mal zugestehen, aber da haben wir auch, also ich hatte auch sofort ein schlechtes Gewissen, während ich da lag und gedacht habe, ich muss sterben. Ich mir gedacht, oh Gott, und die Kinder gucken nur.
Total abstrus. Apropos abstrus, in unserer Corona-Quarantänezeit war dann auch Martins Tag und Lichterfestumzug. Und da konnten wir natürlich nicht hin. Wir waren aber wieder fit und dann haben wir unsere Laternen, die gebastelt genommen sind, bei uns im Garten 3 Runden gelaufen zu viert. Das war bei ihr. Alle haben es dann Verwandtschaft nebenan, die haben aus dem Fenster geguckt, das ist der traurigste Martinszug. Aber wir wollten mal, und es war halt im November, du konntest dann, wir haben ja einen Garten, aber es ist ja nicht so, dass du stundenlang raus willst. Und jetzt nur mal einmal 3 Runden laufen und so. Und jetzt im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber ich weiß, dass mich diese Krankheitsphase letztes Jahr, also mir ging es dann auch im Sommer psychisch gar nicht gut und das war sicher
das nimmt einen so
ein Tropfen auf dem Fass, weil das einfach nicht geht, 12 Wochen mit der Arbeit, auch zu zweit dann nicht mehr, weil du hast ja auch nicht 100.000 Kindkranktage, ne? Also selbst wenn der Mann das übernimmt, der darf ja auch nur einen bestimmten Satz und ich bin ja trotzdem noch selbstständig. Also das war wirklich, diese Kindkranktage, die man in Corona aufgestockt hat, das hätte man lassen müssen, gerade für junge Eltern, finde ich, weil das ist nicht zu handeln.
Das ist
nicht
zu handeln. Es ist echt eine Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen, wie wenig das ist, gerade haben wir jetzt auch gehört, also so die ersten Jahre, Krippe, Kindergarten oder Tagespflege oder so, das ist Wahnsinn, wie oft man, also ich, wie gesagt, meiner, der war wirklich immer 2 Wochen gesund, eine krank. Also das, ja, das hat sich, und das ging eigentlich, muss ich sagen, die ganze Kindergartenzeit, zwar nicht mehr in der krassen Frequenz, aber der war enorm oft krank. Und klar, der Kinderarzt hat immer gesagt, hey, das ist alles gut, das Immunsystem muss trainieren, und da hat er ja auch völlig recht. Das Problem ist, unsere Welt passt halt nicht dazu. Unsere Welt passt nicht dazu, dass das Immunsystem trainieren muss, weil jeder Arbeitgeber oder auch, wenn du selbst selbstständig bist, dann bist du dein eigener Arbeitgeber, sagst dir auch, hey, du musst mal was tun, sonst kommt kein Geld rein.
Ja, und also 12 Infekte pro Jahr sind völlig in der Norm.
Ja.
Und die sind natürlich nicht, die verteilen sich natürlich nicht auf 12 Monate, sondern auf die Krankheitssaison. Ja. Und dann kannst du ja, dann bist du halt alle paar Wochen.
Ja. Dann bist du halt ständig, also, wobei ich auch sagen muss, ich würde jetzt auch nicht im Sommer krank sein, finde ich fast noch schlimmer.
Ja.
Wenn alle draußen sind irgendwie, also wobei ich Sommer ja eh nicht so mag, aber wenn es dann auch noch so heiß ist
und so wütend
und du kannst nicht mal ans See oder so, also ich finde Sommergrippe ist so ein extra Arsch. Also das ist,
bin
ich lieber im Winter krank.
Ja. Aber es ballt sich halt diese 12 Infekte und dann hat man ja vielleicht nicht nur ein Kind und die sind, also das, ich war auch so ein bisschen sauer, dass die es dann nicht wenigstens gleichzeitig hatten, sondern immer, natürlich,
so
der eine steckt den anderen, dann abwechselt, logisch, so funktioniert Ansteckung.
Ist halt, eigentlich ist es so, ja. Auch
zwei verschiedene Einrichtungen, ja. Aber das war wirklich, ich war so sauer auf niemanden, weil da kann ja niemand was dafür.
Nee, aber auf die Welt. Also manchmal bin ich einfach auch aufs Universum sauer. Also ich weiß, wir hatten das vor 2 Jahren, glaube ich. Da war mein Sohn noch in der Schule und der hat dann in der Woche vor Weihnachten Corona gehabt. Und da habe ich schon gedacht, also passt da die Weihnachtsfeier und alles in der Schule. Ach, wie blöd. Ich habe überhaupt nicht weitergedacht, was das dann heißt. Ich hatte es dann an Heiligabend. Ich habe dann am 23. gemerkt, boah, irgendwie habe ich Halskratzen. Mache ich mal besser einen Test? Ja, zack. Es hat sich außer mir niemand angesteckt. Und ich war die eigentlich alles desinfiziert hat, immer nur mit Maske rumgelaufen ist. Ja, und ich war halt dann irgendwie über die Weihnachtsfeiertage im Schlafzimmer eingesperrt quasi und habe heulend einen Weihnachtsfilm nach dem anderen geguckt und irgendwie Weihnachtsserien, weil ich gedacht, ich will mit meiner Familie feiern. Also ich war dann irgendwie ganz kurz unten zur Bescherung mit FFP2-Maske und so und Sicherheitsabstand und jeder so, komm mir ja nicht zu nahe. Es war nicht schön. Habe ich heute noch ein Trauma, muss ich sagen.
Ja, aber, man ist auch als Erwachsene noch nicht gerne krank und findet es richtig doof. Und bei Kindern genauso. Wir haben nur leider keine Mama und keinen Papa, die sich dazu kümmern.
Meine würde schon machen. Ich müsste halt hinfahren. Und dann ist natürlich auch so, wie du schon gesagt hast, die will man halt auch nicht anstecken. Also mein Papa, der ist über 80 und meine Mama, die ist Mitte, Ende 70. Also da will ich natürlich auch nicht hingehen und sagen, mir geht so schlecht, wollt ihr ein bisschen Magen-Darm-Grippe oder sonst was haben?
Ja, genau, aber das Hilfe holen, sagt man ja immer. Holt euch Hilfe, wenn alle ansteckend sind, ist halt schwierig mit der Hilfe holen.
Ich wollte gerade sagen, also das ist halt, ich sage auch mal jedem, hey, und ihr braucht euer Dorf und ihr sagt, ich habe kein Dorf. Und sagt, ja, dann müsst ihr euch echt irgendwie eins schaffen, das dürfen ja auch Nachbarn oder Freunde sein, das muss ja nicht Verwandtschaft sein. Aber klar, wenn du krank bist, will doch keiner reinkommen und deine Wäsche abholen und die vollgekotzte Wäsche waschen, die total kontaminiert ist, oder eben sich Corona holen, indem man dir da irgendwie das Haus putzt oder so oder die Kinder mitnimmt in der Zeit. Also
ja, also zum Glück ist es ja auch immer mal wieder vorbei, aber also ich sehe es jetzt im Umfeld, wo die Kinder noch kleiner sind, da erinnere ich mich an diese harten Zeiten und denke so, puh, wir haben es geschafft.
Die lieben dein Buch alle gerade wahrscheinlich.
Aber das ist einfach so gefühlt habe ich ein Buch noch nie wie dieses beim Schreiben, weil wir da so mitten im Chaos waren. Da ist mir auch wirklich der Stoff nicht ausgegangen.
Das war so Method Writing quasi, weil du gerade voll mittendrin warst.
Mich
vielleicht war das irgendwie so, ich wollte gerade sagen, vielleicht hast du das herbeigeführt, ist schon happig. Und was ich schon sagen muss, ist, klar geht es wieder vorbei, aber gerade wenn du so eine Phase hast, wie ihr jetzt, mit diesen 12 Wochen, wo ständig einer krank ist und auch zum Teil echt fies mit Krankenhaus und Co., in dem Moment fühlt sich einfach so an, als würde es schon ewig andauern und als würde es nie aufhören. Enden. Und das ist so ein richtiges Tal der Tränen, finde ich. Das ist richtig schlimm. Ja.
Ja.
Aber Gott sei Dank kommt dann doch irgendwann der Frühling und dann wird es besser im Normalfall.
Ja, und ich hoffe, ich klopfe auf Holz, dass wir letztes Jahr alles mitgenommen haben und letzten
Winter.
Ihr seid jetzt safe.
Kannst du nicht schreiben, ups, ich bleibe gesund oder so?
Ja, aber das war ja schon letztes Jahr, das war ja 24 schon und 25 war überhaupt nicht mehr so schlimm. Und ich glaube, dass wir da schon so ein paar Sachen uns immunisiert hatten. Also abgesehen davon, ja, dass die Kinder älter werden und einfach dann das Immunsystem ja lernt. Und so haben wir auch, glaube ich, so viel mitgenommen, dass wir ein Jahr später verschont geblieben sind von den meisten heftigeren Sachen. Ja, also.
Das finde ich echt. Aber hast du sonst noch irgendwie, hast du noch so einen Tipps für Eltern, wo du sagst, das hat mir irgendwie geholfen, nicht total durchzudrehen in dieser ganz
Ja, wir hatten das eigentlich, sich es leicht machen.
Ja.
Also den Fernseher eben anmachen.
Ja.
Und
Scheiß essen. Also wirklich
und
Mist
McDonald's
essen auch. Ja.
Drive essen, ja, essen. Und ja.
Die ja, aber super.
Haushalt sein lassen, wirklich da, ja, und sich dann auch, also sobald schlechte Gewissen anklopft, sagen, nein. Ausnahmesituation,
ja,
alles easy. Kein Kind passiert irgendwas Schlimmes, ja, weil man mal eine Woche nicht gut ist oder eine Woche zu viel Medien hat,
ja,
oder eine Woche,
ja,
nicht so geduldig ist, wenn man selber krank ist. Sich es einfach,
ja,
machen. Und vielleicht, wenn man selbst krank ist, schon gucken, dass man abgeben kann und sich auskurieren. Weil das habe ich schon auch im Umfeld ganz oft erlebt und bei mir auch selber, dass man sich selber dann halt nicht auskuriert. Und dann stolpert,
ja,
man ja auch von einem ins nächste, wenn man immer noch so, wenn man immer die ganze Zeit kränkelt, dann
stimmt,
ist man auch anfällig. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann nicht denken, jetzt kann ich nicht krank machen, ich hatte schon so viel Kind krank. Ich weiß, es ist super schwierig mit der Arbeit,
ja,
und so, aber das zehrt ja nochmal dann auch wirklich physische Ressourcen.
Ja.
Also auch Mamas dürfen krank sein. Ja.
Ah, und ganz ehrlich, ich denke mir auch immer so dieses, man schleppt sich immer so durch bis zum Urlaub oder bis zum, weiß ich nicht, bis dann das Projekt rum ist oder die Deadline vorbei ist, aber wenn man halt dann irgendwie ist immer verschleppt und hat am Ende eine Lungenentzündung und ist für 2 Monate irgendwie am Ausfallen, und das habe ich tatsächlich jetzt im erweiterten Bekanntenkreis öfters gehört.
Mhm.
So Lungenentzündung ist, das war früher für mich so ein Phantom, als würde es das gar nicht in echt geben.
Doch, doch.
Und das höre ich jetzt immer mehr. Und dann auch wirklich oft mit Krankenhausaufenthalten und ganz, ganz langwieriger Genesungsphase. Also da tut ihr weder euch noch dem Arbeitgeber irgendwie auch einen Gefallen. Insofern finde ich lieber dann krank sein, wenn man es halt merkt, und anstatt immer durchzupowern und sich da durchzuschleppen. Gell?
Also tatsächlich haben das die jüngeren Generationen, Hörer unseres Podcasts wissen, ich kriege immer die Buchstaben,
ja,
nicht zugeordnet, aber die jetzt jüngeren Menschen, die sind,
ja,
da viel achtsamer und gucken.
Total.
Ja, ich meine, es wird auch, ich weiß, es politisch natürlich auch gerade heiß diskutiert wird, was Arbeitsmoral,
ja,
angeht, aber ich bin doch immer der Meinung, wenn wir auf unsere Gesundheit achten, entlastet das hinterher auch die Krankenkassen,
ja,
und uns, ne? Also wenn man es jetzt gesamtgesellschaftlich sieht, und die
auf
haben das
Fall
viel besser gelernt, und ich denke, dass wir unseren Kindern das schon auch beibringen können und sollten, und das ist,
ja,
halt auch immer wieder Lernen am Vorbild, dass man, wenn man krank ist,
ja,
halt auch einfach krank sein darf, und wenn man mit dieses Buch mit Kindern liest, kann man auch genau darüber sprechen. Und wenn du krank bist, liegst du am Sofa oder im Bett,
ja,
und hörst was oder schaust was und brauchst Ruhe. Und wenn ich krank bin, auch. Und dann gucken wir mal,
ja,
wie wir es hinkriegen und wer da helfen kann. Oder, ne, also,
ja,
gerade Alleinerziehende ist es ja wirklich immer Worst Case.
Das ist
da
echt
bin ich,
schwer,
da habe,
ja,
ich einen Wahnsinnsrespekt, das dann noch hinzukriegen,
ja,
weil ich ja doch immer meinen Partner habe, wenn wir jetzt nicht gerade alle flach liegen. Aber auch den Kindern zu zeigen, wie geht man mit Krankheit um, mit Krankheitsängsten,
ja,
indem wir selber das versuchen, gesund vorzuleben. Ja,
ja, das finde ich total wichtig. Und auch so Sachen wie, du hast gesagt, das hast du in deinem Buch ja eben auch erwähnt, dass der Papa dann ja eben zur Kontrolle geht beim Zahnarzt und so, und dass Arzttermine besprochen werden. Also auch für uns Erwachsene, weil ich habe das bei den Kindern immer total gut unter Kontrolle gehabt und darauf geachtet, dass die alle ihre Vorsorgeuntersuchungen gemacht haben. Und irgendwann habe ich dann schon gemerkt, aber ich muss bei mir auch gucken. Also bei mir ist mir dann vieles echt irgendwie so flöten gegangen, weil ich immer nur drauf geschaut habe, für die anderen alles zu regeln und mich da voll vergessen habe. Oder es halt immer so, ja, Mai, da rufe ich halt dann nächste Woche an oder wieder nächste, wieder nächste, wieder nächste. Ich finde auch, das ist wichtig vorzuleben, dieses, ja, nee, da gehe ich halt auch, da gehe ich zu Gün, da gehe ich zum Zahnarzt, da gehe ich zu, keine Ahnung, zu meinem Checkup bei der Hausärztin mal Blut abnehmen. Damit die auch sehen, das gehört zum Leben dazu. Und eben auch, ich schleppe mich nicht krank in die Arbeit. Das ist auch was so. Oder ich schicke auch niemanden krank in die Schule.
Ja, auch. Und einen Tipp zum Abschluss noch, weil das für mich ganz wichtig ist. Also, dass ich habe wirklich kein Problem zu reden. Aber bei Ärzten bin ich manchmal total eingeschüchtert. Sowohl bei meinen eigenen Arztterminen, als auch wenn es um meine Kinder geht. Und ich schreibe mir jetzt immer vorher Notizen. Und komme mir da wie so.
Sehr gut.
Also letztens war ich beim Hausarzt und da waren so ein paar Sachen abzuarbeiten, war länger nicht. Und da war eine Studentin dabei und dachte, ich denke jetzt, diese alte Frau mit ihren 5 Baustellen mach da jetzt noch Häkchen, ja, aber dass ich das mir jetzt immer mache, weil man hat dann doch manchmal Fragen bei diversen Krankheiten oder Vorsorgen und dass man sich das vorher notiert, weil dann, wenn man aufs Kind aufschauen muss und das ist vielleicht auch, dem geht es super schlecht, dann rutschen einem so Sachen so durch oder man ist abgelenkt, man traut sich nicht oder es kommt was anderes Überraschendes, dass man sein Spickzettel hat. Und ich nehme, also wichtige Arzttermine nehme ich mir auch manchmal jemanden mit, auch mit den Kindern.
Und das ist ein sehr guter Tipp,
Wir haben mal mit den Podcastern von Hand, Fuß, Mund, mit den Kinderärzten gesprochen bei uns im Podcast und die haben gesagt, die sind gar nicht böse, wenn da auch mal beide Eltern dabei sind. Weil ich dachte, man kommt das nicht komisch vor. Nee, sie finden es gut, wenn sie A, beide Eltern mal gesehen haben und B, manchmal zwei Leute Fragen stellen können, weil dem einen was andere oder jemand zwei Sichtweisen auf das Kind, wenn es jetzt irgendwie schwierigere Sachen sind. Oder was ich auch manchmal mache, Arzttermine bei Sachen, die mich sehr beschäftigen, an meinen Mann abgeben. Weil ich bin einfach super ängstlich und wir hatten da einfach so eine Sache, da stand, es war am Ende gar nichts, aber da stand eine größere Diagnose im Raum und ich habe gesagt, bitte geh du mit, weil ich bin so ängstlich und so, das merkt das Kind ja auch.
Ja, voll.
Du kannst es viel besser, bitte mach du den Termin, wir können vorher besprechen, wir schreiben auf, was wichtig ist, aber ich wusste einfach, diesen Termin, da mache ich dem Kind Angst und bin nicht so aufnahmefähig, wie ich sein sollte in dem Moment und nicht so, wie sage ich mal, objektiv oder deeskalierend oder irgendwas. Und und wenn es dann eine Freundin ist, die ihr mitnimmt oder die euch dabei steht oder so, wenn es
das finde ich ein sauten Tipp. Und auch, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei mir, also jetzt nicht nur mit meiner ADHS, aber wenn ich eben aufgeregt bin oder abgelenkt bin von den Kindern, dann kriege ich nur die Hälfte mit, was die Leute mir sagen. Gerade wenn es so mündliche Anweisungen, kann ich ganz schlecht verarbeiten. Da vergesse ich eigentlich sofort die Hälfte, wenn ich mir das dann sofort aufschreibe. Das heißt, da, wenn ich meinen Mann dabei habe, der total gut mündliche Anweisungen sich merken kann, wenn mir der Arzt dann erklärt, das Antibiotikum, das müssen Sie dann so und so nehmen, aber bitte vorm Essen oder nach dem Essen. Ja, wann war das jetzt? Eine Stunde vorher? Eine Stunde nachher? Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Also muss ich dann nochmal anrufen. Und wenn es blöd läuft, schreibe ich es dann wieder nicht auf. Weiß es
wieder nicht mehr. Also das finde ich auch manchmal ist auch dafür einfach viel Info. Auch bei Vorsorgen oder komm es da
warum
noch mal,
kann man das nicht schriftlich kriegen? Am besten noch mit Bildern, Step by Step, mit Sketchnotes. Ich weiß auch nicht.
Das Stiftzettel und eine Begleitung oder jemanden, der das übernehmen kann, finde ich bei vielen Sachen
oder so darf ich sie mit meinem Handy aufnehmen. Ich glaube aber, dass die meisten das nicht mögen, ehrlich gesagt.
Nee, aber ich mache mir dann Notizen im Handy und ich sage das dann auch. Oder kann ich einen Stift haben, wenn ich keinen dabei habe, weil ich dann
mittlerweile denke, dann hockst du wieder dabei. Und das geht super, wenn du alleine, also wenn du zu zweit bist, aber wenn du oder wenn du Kinder hast, die gerade ganz ruhig sind. Also wenn ich mit meinen beiden zusammen war, die haben sich meistens dann echt im Behandlungszimmer die Köpfe halb eingeschlagen oder irgendwelche Sachen ausgeräumt, wo ein Zettel dran stand, bitte nicht ausräumen. Wenn ich denke, es ist eine Kinderarztpraxis und die Hälfte von denen hier kann nicht lesen. Ich kann doch nicht irgendwas offen hinstellen in den Schrank und draufstimmen, irgendwie Finger weg oder
so. Bitte nicht auf den roten Knopf drücken.
Genau.
Ding, ding, ding.
Ding, 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 genau. Und also da hätte ich nie im Leben noch nebenbei was aufschreiben können. Also da war ich immer nur damit beschäftigt, quasi nicht komplett zu eskalieren, also dass Kinder nicht eskalieren und da lebend wieder rauszukommen quasi. Da fände ich schon toll, eine Freundin oder eben den Mann oder wen auch immer dabei zu haben oder die Oma oder so, wenn die fähig sind, dann sich zu konzentrieren oder aber die Kinder zu übernehmen.
Genau. Also da, ich glaube, das entspannt es für alle, ne? Weil gerade... Ja. Wenn die Kinder unruhig sind und man mit dem Arzt in Ruhe reden will und parallel aufpasst, dass das Kind nicht von der Liege fällt oder so. Also das ist für mich so ein Gamechanger gewesen, zu sagen, wir gucken, wie wir uns das aufteilen und wenn es Termine sind, die für mich auch mit meiner Angsterkrankung schwierig sind, dann macht mein Partner das, wenn es möglich ist. Und da einfach sich so ein bisschen gegenseitig stützen, weil es auch schon nicht nur körperlich und ressourcentechnisch, zeittechnisch anstrengend ist, sondern auch mental, wenn man sich
voll...
Man macht sich ja trotzdem Sorgen, auch wenn man weiß, dass das vorbeigeht und dass das nur Kinderkrankheiten sind. Aber Kinder so dann gerade durch diese Phasen, wo es so anstrengend ist, lang zu begleiten, das macht ja auch was mit einem, ne?
Ja.
Das hohe Fieber, ehrlich, also, die Nächte, Krupp-Anfälle, keine Ahnung. Das ist,
Krupp ist ja wirklich gruselig. Also das, oder wenn man ein Kind hat, was Fieberkrämpfe hat oder sowas. Also
das haben wir zum Glück nicht, so viele Sachen, auch Freundinnen,
und das ist wirklich beängstigend. Oder ich muss auch sagen, während Corona, also gerade als man noch nicht so viel drüber wusste oder auch also jetzt habe ich dann nicht mehr so krasse Angst, aber in den ersten 2 Jahren, also ich habe schon immer Angst gehabt, weil ich immer gedacht habe, das kann ja sein, dass jetzt quasi einer von uns, obwohl wir noch jung und fit sind und trotzdem jetzt genauso in diese niedrige Prozentzahl fällt, die dann aber auch halt einen schweren Verlauf hat oder vielleicht sogar, also ich bin auch mit Angst sehr, sehr gut gesegnet.
Naja, das war für mich furchtbar, ja, die Zeit.
Also das wirklich ist für mich auch, ich erinnere mich da mit Schrecken daran, die ich mich immer für sehr mental stabil gehalten habe, während Corona für Ängste entwickelt habe, tatsächlich. Also ich hatte vorher auch schon immer, ich war schon immer Schisser, aber das hat es echt nochmal multipliziert ins Unendliche gefühlt.
Und für viele Kinder auch, ne? Das wissen wir ja aus Studien, ne? Dass da viele Angsterkrankungen raus resultieren oder Krankheitsängste und solche Sachen. Ne? Und deswegen ist es ein Thema, was man schon unaufgeregt, aber schon mit den Kindern besprechen kann, um da auch Ängste zu nehmen einfach und zu sagen, das gehört dazu. In der Regel geht das alles immer wieder gut weg. Aber da, wenn man halt mit so einem Buch ins Gespräch kommt, da kommen manchmal auch Themen, die Kinder vielleicht von sich nicht ansprechen, aber die irgendwie bei ihnen schon so im Kopf immer hin und her Ping-Pong spielen, wo sie vielleicht auch gar keine Worte finden und dann da anknüpfen können eben an der Geschichte.
Das stimmt. Und ich finde es einfach auch schön, wenn du sagst, in dem Ratgeberteil halt einfach auch, also auch Eltern, die da vielleicht nicht die richtigen Worte finden, dass man wirklich mal was an die Hand kriegt, wenn man sagt, da kann ich mich so ein bisschen langhangeln, weil es ist wichtig zu besprechen, aber ich wusste bisher nicht wie. Also deswegen mag ich die Obstbücher eigentlich total gerne, weil, also ich mag auch Ratgeber oder manche Ratgeber, viele finde ich richtig schlecht, aber ich mag auch manche Ratgeber sehr gerne, aber das finde ich eine ganz tolle Kombination zu sagen, ich habe was Praktisches fürs Kind, was ich auch gerade in der Situation, wo es das sind ja meistens Situationen, wo es ein bisschen anstrengend ist, gut nutzen kann, als Brücke, um dieses Gespräch dahin einzuleiten. Ich finde das total schön. Also ganz klasse Idee. Ja, cool. Also erstmal vielen, vielen Dank.
Danke auch für die Einladung. Und hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Du hast ja noch so 2 bis 10 andere Bücher. also du kannst gern noch öfters kommen. Ich mache mit dir auch noch 5-fach Folgen. Da freue ich mich. Und jetzt wünsche ich euch erstmal, dass die Krankheitssaison quasi völlig an euch vorüberschippert. Ich sage also, ups, ich bin gesund.
Ja, bleib gesund.
Genau, ups, behalte bleib die Nerven. Gesund. Genau, ups, bleib eher gesund. Für die Eltern. Das fände ich schön für die Eltern. Ups, behalte die Nerven. Oder ups, alles nur eine Phase. Ups, es wird besser und ups, sie werden größer, dann kommen andere Sachen auf uns zu. Kannst du auch noch Ups-Bücher für Eltern von Teenagern schreiben?
Ja, ich glaube, das wäre auch. Ups, ich sehe mein Kind nie mehr. Ja, da habe ich noch nicht genug eigene Erfahrung.
Die Zimmertür ist zu und geht nur auf, wenn es Essen gibt.
Es muss warten, bis ich genug eigene Teenie-Erfahrung gesammelt habe.
Ich glaube, bis dahin bin ich dann schon Oma wahrscheinlich. Deine sind noch klein, gell? Aber wer weiß. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, was da noch so alles an Ups-Büchern kommt. Und ihr habt es auch gehört, also den Mama-Fürsorge-Podcast verlinke ich natürlich auch, falls ihr den nicht schon kennt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, der ist wirklich ganz, ganz toll, zusammen mit der Michelle und der Katharina. Dankeschön. Und die Obstbücher verlinke ich euch natürlich auch und Katharina, dein Instagram-Profil verlinke ich einfach auch.
Ja, Katharina.
Damit man dich findet. Ist eigentlich ganz einfach, ein wunderschöner bayerischer Name, eigentlich Spangler. Das ist was Bodenständiges.
Ja, mein Mädchenname, wie man so schön sagt, der war noch uriger.
Noch bayerischer.
Echt? Ja, ich hieß Nüsslein. Wie die kleine
Nüsslein.
Was ist so fränkisch, aus dem Fränkischen, ja.
Da heißt aber der Nüssler, oder? Im Fränkischen.
Nee, Nüssler. Beim Nachnamen waren sie da gar nicht.
Da waren sie so. Aber süß. Ja. Nüssler, das ist ja ein süßer Name. Den hätte ich nicht hergegeben, glaube ich. Da wäre ich jetzt entweder ein Spangernüsslein oder nur ein Nüsslein.
Ja, das Ding ist, das Ü und scharfes S.
Ja.
Also zumindest in meinem Auslandsaufenthalt halt in Italien hat mich auch mal die Polizei angerufen und wollte wissen, warum auf meinem Ausweis was anderes steht, als in dem Formular, das ich ausgefüllt habe, in Großbuchstaben. Und dann musste ich denen erklären, was Umlaute und SZ sind und so.
Oh, geil, auf Italienisch hast du denen das dann erklärt? Oder wie?
Ja, mit der Hilfe meiner Mitbewohnerin, die es schon besser gesprochen hat. Ich so, die Polizei aber ist dran.
Das ist eine gute Feuerprobe auf jeden Fall.
Ja, also deswegen, ich mochte den Namen sehr gern, aber für Schriftverkehr und so ist es so einfacher.
Okay, ist Spangler einfacher. Ja gut, das lasse ich jetzt mal gelten. Ja, hey, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Bleib gesund, bleibt ihr auch gesund. Und wenn ihr demnächst neue Bücher kauft, dann wisst ihr, die gibt es ja überall, die Obstbücher. Die gibt es überall. Das heißt, ihr habt keine Ausrede. Und ihr dürft sie auch gerne im regionalen Buchhandel kaufen. Statt beim großen A, weil geht genauso schnell, kann ich euch aus Erfahrung sagen, und unterstützt ein kleines Geschäft. Und wir wünschen euch was und bis bald.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.